Moin Moin, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute mit einer fantastischen Sendung. Es gibt viel zu besprechen. Was das sein wird, das erfahrt ihr nach nur einem Spot.
Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlichst willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Fußball-Bundesliga heute reduziert auf den Kernkader. Mhm. Ein bisschen ausgedünnt, so ist das manchmal. Ja. Es gibt Grippewellen, Achillessehnenrisse und Japano-Trips.
Und Ostermontag.
Und Ostermontag.
Was viele Leute nicht wissen, gestern am Ostermontag gab es ja eine Bundesliga-Folge. Da konnten wir ja nicht wegen Ostermontag, da saßen Eddie, Nico und Ralf, die war so qualitativ unterirdisch.
Alter Schwede.
Die war so.
Die haben wir eingemottet.
Die
in den Giftschrank.
Giftschrank, nie wieder. Ja. Und gesagt, okay, wir müssen heute nochmal hierher kommen und noch eine neue Folge machen.
Ja, es ist schade, es war einfach zu wenig Kompetenz am Start, aber das haben wir jetzt geändert, indem du da hier bist. Und man muss das ja immer, es ist ja eigentlich eine mathematische Rechnung, ne? Wie hoch ist der Anteil Tobias Escher in einer Sendung? Wenn vier Leute teilnehmen, ist 0,25 Escher-Faktor. Wenn zwei Leute teilnehmen, ist der Escher-Faktor 0,5. Ne? Und das ist mathematisch natürlich, ist jetzt sozusagen das mehr mit Kompetenz durchsetzt, dieses Getränk Bundesliga als normalerweise.
Wir deswegen machen uns natürlich lustig über die Kollegen.
Ja, aber es ist auch viel Wahres dran.
Nein, vielleicht mal zur Aufklärung. Eddie ist in Japan mit Daniel Schöckert und Alvin und die gucken da irgendwelche Fußfilme, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Film, weiß ich nicht.
Ja, was das die ist. Gucken sich da Pokémon an und irgendwas anderes. Also kein Scherz, wirklich. Also die Pokémon-Film, glaube ich, gucken sich die an und was. Die haben, glaube ich, eine gute Zeit in Japan. Deswegen ist Eddie nicht da, genau.
Nico ist halt irgendwelchen Rapper-Größen Deutschlands unterwegs. Ja. Und Ralf hat seinen komischen Fußballverein, den er trainiert. Also.
Das ist eh so ein bisschen schade, dass der Ralf ständig der Meinung ist, er muss sich beruflich andere Ziele setzen.
Dass er meint, daran weiterkommen zu wollen im Leben.
Ja, aber er kann ja hier auch weiterkommen. Das geht halt, dauert ein bisschen länger, dafür hat man noch mehr davon. Das ist einfach so. Na gut, Ralf Gunesch, eines Tages, wenn du dir die Karriere versaut hast, indem ich irgendwelche alten Aufnahmen von dir aus der Anfangszeit von Rocket Beans ausgrabe, dann kommst du wieder angekrochen. So, nein, wir vermissen Ralf natürlich. So, jetzt mal ein bisschen über Fußball reden. Es ist ja viel passiert. Ich sag das immer, während ich meinen Rechner versuche zu zähmen. Das ist wie so eine Wildkatze hier, die will einfach nicht wie. So, und wir fangen an mit einer Geschichte, da habe ich ganz prophetisch, ich glaube sogar schon beim Stand von 0-5, wahrscheinlich als erster in der Bundesliga-WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja, ich glaube, Weinzierl wird die Saison nicht zu Ende trainieren in Stuttgart. Und man konnte es kaum glauben, als wenn meine Worte in irgendeiner Form gesetzt wären. Tatsächlich, Weinzierl entlassen worden in Stuttgart, die Reißleine gezogen worden. Kam jetzt wirklich nicht mehr überraschend, oder?
Nicht wirklich. Also nachdem sie zuletzt nicht mehr gewinnen konnten, hatte Weinzierl sich auch selber das Grab ein bisschen geschaufelt, indem er unter der Woche sehr deutlich gesagt hat, wer nicht gegen Augsburg in diesem Spiel, wo es um alles geht, wer da nicht alles gibt und wer da nicht gut gegenhält, der hat den Nichtabstieg nicht verdient. Ja. Er hat dann auch so sein Schicksal dran gekettet, hat die Mannschaft nicht wirklich interessiert, sind wirklich untergegangen mit 6-0.
Ja, also und das war wirklich ein Untergang.
Der Untergang.
Was ist der Superlativ des Untergangs? Das ist vermutlich die Titanic immer noch, ne? Über 100 Jahre später, das ist eigentlich ein Witz, ist immer noch. Gibt's nicht irgendwas, kann nicht mal irgendwas anderes untergehen? irgendein Reich, irgendwas. Nee, aber es ist tatsächlich so, und es ist ja ein Spiel gewesen gegen den direkten Konkurrenten. Ne? Jetzt sieht das tabellarisch ganz komfortabel aus für Augsburg, aber das hat sich ja erst in den letzten Wochen so entwickelt und jetzt mit diesem Spiel dann auch so ein bisschen zementiert, dass Augsburg mit der Relegation nichts mehr zu tun haben wird, denn man hat neben 10 Punkten auch das deutlich bessere Torverhältnis. Das hätte bei einer Niederlage Augsburgs gegen Stuttgart noch mal ein bisschen anders ausgesehen. Ja, hätte Stuttgart jetzt deutlich näher dran, lass mich das jetzt nicht ausrechnen, irgendwie auf 4 Punkte oder so, ne? Was? Auf 6, 7?
Ja, also wenn sie jetzt gewonnen hätten, meinst du?
Ja.
Also wären sie jetzt auf 4 Punkte dran. 4 Punkte
dran, ne? Das sag ich doch.
Sie sind
ein Mathe-Genie. Mhm. Wären sie auf 4 Punkte dran gewesen und bei 4 ausbleibenden Spielen
wären sie vor allen Dingen 3 auf Schalke dran gewesen. Also wären 6 Punkte. Genau. War ein 6-Punkte-Spiel, haben sie auch vor so.
Es war ein 6-Tore-Spiel am Ende zumindest.
Ein 6-Punkte-Spiel oder ein 6-Tore-Spiel?
Und ich muss ehrlich sagen, ich war ja immer so ein bisschen der Verfechter der Stuttgarter Rückrunde. Und hab gedacht, die packen das noch. Mhm. Also die haben jetzt zwar nicht unbedingt das glücklichste Händchen gehabt, was die Transfers anging und auch Weinziel und so, aber ich hab mir gedacht, ey, die schaffen das noch. Mhm. Die kommen da irgendwie raus. Und jetzt haben die sich da so eingegraben in diesem Loch, dass selbst Schalke, die einfach eine katastrophale Saison spielen mit einem Punkteschnitt von unter 1, selbst die sind 6 Punkte vor Stuttgart, ja, und verkacken ein Spiel nach dem anderen, aber sind eigentlich relativ safe, weil Stuttgart denen gefallen tut, so schlecht zu sein. Selbst Nürnberg hat noch eine realistische Chance, die Klasse zu halten, nur dank Stuttgarts.
Sie sind auf Kurs, die Relegationssaison vom HSV zu unterbieten, wo sie mit 27 Punkten historisch schlecht in die Relegation gekommen sind.
Ja, auf gut, Stuttgart sehr gut
unterbietet das. Also es war, um kurz das Spiel einmal zusammenzufassen, es war vom ersten Minute weg falsch taktiert von Weinziel. Er hat eine Fünferkette hinten aufgestellt und dann noch Kabak, gelernter Innenverteidiger, im Mittelfeld davor. Also es war wirklich eine sehr defensive Spielweise. Auch die Außenstürmer sind relativ weit in die Mitte reingezogen, haben die Flügel geöffnet für Augsburg, was du schon unter Baum nicht unbedingt hättest tun dürfen und jetzt unter Schmidt gar nicht erst. Haben dann ja auch über die Flügel die ersten beiden Tore, glaube ich, eingeleitet. Dann hat komplett Weinziel versucht, es noch irgendwie zu retten, indem er auf Viererkette umgestellt hat und dann in der Pause auch nochmal auf ein 4-3-3 umgestellt hat. Das hat es dann jeweils nur schlimmer gemacht. Man hat hinten sehr große Räume entstehen lassen. Sie sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Und Augsburg haben sie wirklich mit einer feinen Leistung einmal komplett auseinandergenommen.
Und ja.
Das Härteste war dann auch, wie dann Trainer Schmidt nachher der Presse gegenüber sagt, so 6-0, ja, kann man nicht so ernst nehmen. Nach dem 3-0 hat Stuttgart sich komplett aufgegeben. Das zählt danach nicht mehr.
Ja,
also aber das zählt nicht mehr, ist ein Originalzitat vom Wahnsinn, gegnerischen oder? Trainer.
Also das ist ja fast schon Spott.
Ja.
Also sicherlich nicht so gemeint. Er wollte, glaube ich, eher seine eigene Mannschaft so ein bisschen zurück auf den Boden holen mit dieser Aussage. Aber was dann noch mitschwingt, ist natürlich schon echt Spott gegen die Stuttgarter Mannschaft. Ja. Weil sich in so einer Situation aufzugeben, also, boah.
Ja, also auch da dann gar kein Mittelfeld mehr präsent. Also Askasibar, der kann man ja von ihm halten, von seiner Blödheit, da mit dem Spucken halten, was man will. Der war immer noch so ein bisschen so ein Kämpferfaktor im Mittelfeld, so auch ein bisschen stabilisierender Faktor. Einer der wenigen Spieler, auch wenn ich ihn persönlich nicht für einen Sechser halte, aber einer, der da zumindest im Zentrum spielen kann und auch so ein gewisses Raumgefühl hat. Dann hast du da Kabak Castro, der nach ein paar besseren Wochen jetzt mal wieder ins Leistungsloch gefallen ist. Und Kabak, der da eigentlich nicht hingehört. Und das ist dann auch, da schrillen bei mir dann alle Alarmglocken. Und wenn der Gegner das dann auch noch gut auszunutzen weiß, indem dann Max in diesen Raum rückt, indem Richter vorne als Stürmer spielt, der dann immer wieder zurückfällt in die richtigen Räume. Khedira, Gregoritsch, beide großartiges Spiel gemacht. Und dann funktioniert das nicht, wenn du da im Zentrum niemanden hast.
Ja. Zum einen die Stuttgarter Schwäche, zum anderen aber auch natürlich der Augsburger Aufwärtsschwung unter Schmidt. Da hat sich dieser Trainerwechsel mal so richtig bezahlt gemacht, auch vom Timing her perfekt, denn man ist innerhalb von 2 Spieltagen im Prinzip aus dem Abstiegsstrudel emporgeklommen und ist jetzt in ruhigen Fahrwassern, um die Metapher noch ein bisschen überzustrapazieren. Ich glaube, die sind wirklich durch und das sah ja auch zwischendurch mal echt düster aus bei Augsburg. Nicht nur aufgrund der tabellarischen Situation, sondern weil man eben auch sich vielleicht im Unterschied zu anderen Vereinen auch im Winter nicht verstärkte, sondern eher verschlechtert. Ja, durch Hinteregger, durch Kajubi, die man verloren hat. Jetzt ist Finn Borgason auch noch lange verletzt. Also gut für Augsburg, dass das so funktioniert hat mit dem Trainerwechsel. Ich frage mich sowieso, warum Schmidt so lange kein Verein hat. Also eigentlich habe ich
ein Jahr lang, war er noch bei Wolfsburg letztes Jahr und ist dann freiwillig gegangen.
Ja.
Ist auch ein guter Trainer eigentlich.
Ja, also ich fand ihn auch bei Mainz immer, auch so in seinen Analysen und so, fand ich ihn immer sehr, auch jemand, den ich mir für den HSV hätte gut vorstellen können. So, ich weiß nicht. Halt
so. Richtig schön, auch die Mannschaft sagt auch, dass er einen neuen Wind reingebracht hat. Er hat auch relativ schnell auf so ein sehr stabiles System umgestellt. Dieses 4-1-4-1, was die jetzt spielen, hat sehr viele Spieler in gute Positionen reingebracht, wo sie halt sich wohlfühlen. Bayer auf der 6 wieder ein richtiger Faktor geworden, nachdem er diese Saison eher eine schwache Saison hatte. Und dann davor mit Gregoritsch, ich finde das eigentlich einen richtig geilen Move, Gregoritsch, da so ein bisschen zurückzuziehen, mehr aus der Tiefe kommen zu lassen. Hast du vorne dann Richter, Max, die das sehr gut kombiniert haben jetzt in diesem, aber vor allen Dingen die rechte Seite auch mit Schmid, der da sehr viel Druck gemacht hat. Einfach so eine stabile Ordnung, wie er, wofür Schmidt ja auch steht. Das ist jetzt kein Megataktik-Fuchs, der jetzt 5 Systeme sich ausdenkt, sondern einfach aus einer stabilen Ordnung, schnelle Angriffe. Und das hat vollkommen funktioniert gegen Stuttgart. Und natürlich der psychologische Effekt. Ist ja klar, wenn du halt das erste Spiel gegen Frankfurt 3-1 gewinnst und dann nach Stuttgart anreist, hast du Bock.
Die waren richtig heiß gemacht. So für die eben. Die haben eben die Chance beim Schopfer ergriffen und waren im Gegensatz zu Stuttgart eben einen Trainerwechsel voraus. Und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen, wie du richtig sagst, mental auf einer anderen Überholspur. Und ich glaube auch mittlerweile, dass Baum intern auch relativ wenig Kredit hatte zum Schluss. Also er wurde ja durchaus durch Stefan Reuter immer wieder stark geredet und geschützt, was ich auch super fand. So, ich finde auch gut, dass er nicht durch diesen Hinteregger-Konflikt in irgendeiner Form kurzfristig einen nach außen erkennbaren Schaden genommen hatte. Das fand ich eigentlich richtig, dass ein Spieler nicht die Macht hat. Aber wir haben ja damals auch spekuliert, wenn jemand wie Hinteregger sowas sagt, kann es durchaus sein, dass sich dahinter eben viele Schweiger einreihen mit derselben Meinung. Mhm. Und das scheint mir am Ende auch so ein bisschen so gewesen zu sein, ja, dass Baum auch in der Mannschaft nicht mehr so viel Kredit hat.
Ja. Würde mich auch da so ein bisschen die Meinung von Ralf interessieren, was es mit einer Mannschaft macht, wenn der Trainer dann Jens Lehmann plötzlich an die Seite gestellt bekommt. Mhm. Kann das eigentlich positiv sein, kann aber auch natürlich negativ ausgelegt werden, dass die Spieler sich dann denken, okay, der hat selbst von den Chefs nicht mehr Vertrauen. Mhm. Der muss jetzt jemanden an die Seite gestellt bekommen. Das hatte dann auch nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, der Trainerwechsel ist halt, diese Saison hatten wir viele Trainerwechsel, die nicht so viel gebracht haben, habe ich das Gefühl. So, also nicht viel, aber so ein paar, wo man doch dann im Nachhinein Thomas Doll natürlich als dieses Leuchten, in der laufenden Saison. Thomas Doll als leuchtendes Beispiel eines missglückten Trainerwechsels.
Peter Bosch.
Peter Bosch hat funktioniert.
Spiegelt seine Dortmunder Zeit so ein bisschen.
Ne? Ja, das stimmt. Auch nicht so der, ja doch, aber das ist noch ein Positiver. Aber Stevens bei Schalke auch ein absoluter Rohrkrepierer.
Also er kann weder Schalke noch seinen Ruf retten.
Ja, das war es auch schon an Trainerwechseln. Also diese Saison Nürnberg noch. Gut, da hast du so einen leichten Effekt gehabt, aber der Kader ist halt einfach nicht gut genug.
Mhm. Aber sie sind noch im Rennen. Also das muss man.
Also, aber von allen Trainerwechseln jetzt nach 2 Spielen, also wo du halt wirklich sofort einen Trainereffekt gespürt hast, war es Augsburg.
Leverkusen,
Augsburg, ja.
Wenn du schon die Kurzfristigkeit,
genau, die Kurzfristigkeit betonst,
dann muss man auch Peter Bosch auf jeden Fall dazu nehmen. Somit sagen wir mal, Augsburg ist gerettet. Ja,
wobei, glaube ich. Peter Bosch haben sie auch das erste Spiel verloren gegen Gladbach. Knapp, aber verloren.
Dann
kam der Sieg gegen Bayern, glaube ich.
Aber auf jeden Fall
hat egal, es ist immer eine Haarspalterei hier.
Ja, richtig gepunktet.
Wollte nur Schmidt loben.
Wie gesagt, ich mochte den immer und ich freue mich, dass der Erfolg hat. Irgendwie fand ich den immer sehr sympathisch. Und,
kann ich auch gleich überleiten? Kann ich das gleich
leiten?
Den Spieler der Woche habe ich jetzt mal ausgewählt. Ich weiß gar nicht, ob ich mal vielleicht jemand Tipps geben musste, welche Spieler man kaufen sollte. Ich mache immer, wenn die Spieler gut sind, die hätte man kaufen müssen. Das ist immer dieses Nachhinein. Aber Marco Richter, zwei Spiele, 4 Tore. Vor dem Spiel gegen Frankfurt war Marco Richter der Bundesligaspieler mit den meisten Torschüssen, der kein Tor erzielt hat.
Ach echt?
Also der hat irgendwie 40 Mal oder so in dieser Saison aufs Tor geschossen, nicht getroffen.
Mhm.
Jetzt tatsächlich ordentliche Punkte. 2x über 300, jetzt 2 Tore, 1 Assist. Ist natürlich im Marktwert dann noch explodiert.
Den auf konnte der man Richterskala auch richtig nach oben gegangen.
Ist jetzt bei 11 Millionen schon, sehe ich das richtig hier? Nein, war mal bei 11 Millionen. Aber doch, war mal bei 11 Millionen und ist dann Anfang der Saison, aber jetzt ist er bei wieder bei 5 Millionen gelandet. Konnte man für 500.000 bekommen. Vor ein paar Wochen noch. Hat bei uns, Timo hat den bei uns tatsächlich.
Ah ja.
Hat der einen Timo. Spieltagssieg. An diesem Spieltag.
Ja, der Richter schießt Timo noch
in die Champions League.
In die Champions League, ne?
Ja. Das wäre geil.
Wenn es sowas gäbe.
Das müsste man mal den Kollegen vorschlagen von Kickbase.
Ich glaube,
der Beste sich so für eine Extraliga Champions League qualifiziert.
Man darf dann nur keine Gelder haben, die zurückfließen, sonst ist GG, ne? Dann ist wirklich. Das geht natürlich nicht. Ja, Stuttgart, oh Stuttgart. Ich sehe immer mehr die Situation kommen, dass Stuttgart in der Relegation gegen den HSV spielt und Mangala damit gegen seine eigene Zukunft. Das könnte eine interessante Konstellation werden.
Das sehe ich leider auch. Also,
was?
Ich weiß, diese Relegation, da müsste HSV, ich will das nicht sagen, ich will jetzt hier nicht den Nico-Part übernehmen, aber dann müsste der HSV ja erstmal in die Relegation kommen für. Das ist nach den letzten Spielen, bin ich mir da nächstes Jahr. Bin ich auch noch auf der Themenkarte heute.
Also du musst mir jetzt nicht mit Pessimismus kommen, weil ich das schon die ganze Zeit sage. Ich gucke das ja schließlich jedes Mal. Und die Rückrundentabelle der zweiten Liga ist relativ eindeutig. Aber die ist zum Glück bei den anderen auch nicht gut. Also ähnlich wie Stuttgart noch lebt, weil die anderen zu schlecht sind, lebt der HSV noch, weil weder Union noch Paderborn noch St. Pauli noch Kiel noch Heidenheim regelmäßig gewinnen. Und gerade Union hat jetzt auch seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen.
Ja, Paderborn ist ja dran.
Paderborn ist dran, natürlich. Aber man muss auch sagen, HSV spielt noch in Berlin und jetzt in Paderborn. Und da dürfen die Mannschaften sich auch nicht mit 11 von hinten reinstellen. Ja, mal gucken, was passiert.
Ne, da kommen wir aber noch zu.
Also, ja, da sind wir jetzt gerade nicht. Wollen wir hoffen, dass dem HSV der direkte Wiederaufstieg gelingt. Ich glaube, darauf können sich alle Fußballfreunde einigen.
Stuttgart hat jetzt den U19-Trainer. Dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Mit dem man gut viele Wortwitze machen konnte. Willig, genau. Herr Willig.
Oh ja, das ist zu einfach eigentlich, ne? Ja. Aber keiner wollte, nur einer war willig. Und so, also man kennt da richtig viele.
Den habe ich getroffen auf dem Mercedes-Benz Junior Cup im Januar. Mhm. Oder der mit Stuttgart. Der soll eine sehr gute Arbeit leisten in Stuttgart. Hab versucht, mich kurz mit ihm zu unterhalten. Er hatte keine große Lust, sich mit mir zu unterhalten. Allein deswegen wünsche ich ihm alles Schlechte. Nein, nein, also keine Ahnung. Wenn man sich da mit Leuten unterhört hat, da hat man sehr viel Positives gehört. Da musste er sehr empathisch sein. Hat auch in der U19-A-Jugend sehr gute Arbeit geleistet in Stuttgart. Ein sehr körperbetontes System auch eingeführt, sehr stark auch auf den Stürmer zugerichtet, der da viele Ablenkungen macht. Bin ich gespannt, ob der jetzt da reinkommt und auch die richtige Ansprache findet bei dieser doch sehr zerrütteten Mannschaft. Mhm. Also ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen, so was ich von über ihn gehört habe. Aber es ist natürlich immer eine Anpassungsleistung.
Definitiv. Ja, also ich kann den gar nicht einschätzen, den guten Herrn Willig. Ich glaube, dass es entscheidend sein wird, wie die Mannschaft auf ihn reagiert. Glaube ich gar nicht so sehr, was er systematisch verändert. Mhm. Sondern ob die Mannschaft mit ihm neues Feuer fängt, neue Hoffnung, neuen Glauben an die eigene Stärke und so weiter. Und da sind vielleicht auch jetzt sogar die ersten 1-2 Spiele relativ richtungsweisend. So. Wenn das nicht gelingt, dann sehe ich schwarz für Stuttgart. Aber dass sie vor der Relegation noch mal was ändern auf der Trainerposition, war, glaube ich, unumgänglich. Mhm. Also mit dieser Verfassung kannst du nicht in die Relegation gehen.
Da gehe ich mal wieder auf meine Lieblingsseite, restprogramm.com. Ja. Auch mal bei Bundesliga mal in den letzten Spieltagen. Ganz dringend. Das, zu Hause gegen Gladbach, auswärts in Berlin gegen Hertha, zu Hause gegen Wolfsburg, auswärts gegen Schalke am letzten Spieltag.
Das könnte so interessant. Oh, am letzten Spieltag?
Schalke gegen Stuttgart.
Aber das wäre natürlich so fantastisch, wenn dann noch was drin wäre. Ne? Also wenn es dann noch wirklich darum geht, wer spielt Relegation, dann wäre das wirklich spannend. Ja. Das wäre ein super letzter Spieltag, wenn wir ein paar Konstellationen hätten, zum Beispiel, dass Bayern noch nicht Meister ist und Frankfurt noch nicht sicher Champions League spielt, weil die spielen dann direkt gegeneinander, dass beide Mannschaften möglichst gewinnen wollen oder so. Das wäre schön. Dann Stuttgart-Schalke, wenn da noch nichts entschieden ist, das wäre. Also so ein bisschen Spannung für den letzten Spieltag wäre schon nicht schlecht.
Also letzter Spieltag hast du ja noch Dortmund gegen Gladbach.
Kannst du auch noch mal um die
Mitte. Ja. Dann so Dortmund gegen Bayern-Fernduell und Gladbach gegen Frankfurt-Fernduell.
Und Gladbach und Frankfurt spielen mit Champions League gegeneinander und Dortmund und Bayern um die Meisterschaft. Das wäre ein Traum.
Oder?
Für den neutralen Beobachter. Andere Leute würden da sicherlich Angst vor haben. Aber auf der anderen Seite, hey, Frankfurt spielt wahrscheinlich Champions League. Etienne soll sich quasi mal freuen.
So. Ansonsten, ja, das sind dann die spannenden Duelle.
Ja. Apropos neue Trainer. Lass uns doch mal direkt über den neuen Mann in Wolfsburg reden, oder?
Ja, können wir machen.
Der heißt nämlich Glasner, er kommt aus Österreich, hat dort Linz, glaube ich, trainiert. Ne?
LSK.
Und wird dort aufgrund einer Ausstiegsklausel ausgekauft.
Den Linzer Athletik-Sportclub hat er trainiert.
Ja, siehste, Athleti Linz. Ich kenne ihn auch wieder nicht, obwohl ich eigentlich fast alle Trainer kenne, bis runter zur U19 von Ingolstadt, wo ich den Co-Trainer kenne. Bin ich eigentlich allumfassend im Bilde, aber die beiden Jungs kannte ich jetzt nicht so gut. Kommt ein bisschen überraschend. Da waren ja auch irgendwie so ein paar andere Kandidaten. Rose zum Beispiel, der jetzt ja zu Gladbach geht, war, glaube ich, auch ein Kandidat. Ne?
Ja, also Rose hatte dann abgesagt, weil er zu Gladbach gegangen ist, war dann auch in Verhandlungen mit Wolfsburg, wie man das gehört hat.
Ja.
Und ist dann interessant, dass man sich dann quasi, wenn man schon mal in Österreich ist und dann den Club vom, den Trainer vom besten österreichischen Club, Red Bull Salzburg, nicht bekommt, dann nimmt man den vom aktuell zweitbesten Club, das ist LASK. Glasner ist auch ein Mann, der kommt auch aus dieser Red Bull Schmiede, ist ja so mal ein ganz interessantes Thema, wie viele Trainer wir mittlerweile in der Bundesliga haben, die mal bei Red Bull gearbeitet haben. Da ist doch Geld drin. Da ist bestimmt irgendwie 2 Euro oder so drin. Und jetzt hast du mich wieder komplett rausgeworfen mit deinem Ekel-Move, das arme Schwein hier zu Schweinetee zu verarbeiten. Er kommt auch aus der Red Bull, Red Bull-Gegend, war da, glaube ich, mal Jugendkoordinator oder sowas, ist dann nach Linz gegangen. Als Linz noch zweite Liga gespielt hat, hat die in die erste Liga geführt und in der ersten Liga wirklich in der Spitzengruppe jetzt etabliert. Haben Euroleague gespielt und jetzt sind sie, wie gesagt, auf Vizemeisterkurs aktuell. Ist ein Mann, der eher auf Dreierkette setzt. Also ist ein Mann, der ein relativ starkes 3-4-3-System hat. Ist eine Mannschaft, die wie jeder Trainer, der irgendwo bei Red Bull war, ich glaube, da musst du irgendwie kriegst du so eine Injektion, dass du ein guter Pressing-Trainer wirst, so, das ist wahrscheinlich irgendwie, die haben so ein geheimes Labor da, wo sie dann ihre Pressing-Trainer machen. Großartiges Pressing, das die Mannschaft beherrscht. Ein schönes System, auch schönes Ballbesitzspiel, aber fokussieren sich halt sehr stark auf diesen Umschaltmoment auch, wie viele Teams aktuell in Österreich. Es soll aber ein sehr guter Mann sein. Also ich habe von meinen Kontakten in Österreich, ja, die da überall sind, habe ich sehr viel Positives gehört über ihn und ist die natürlich, wenn man Marco Rose nicht bekommt aus dem österreichischen Fußball, ist es quasi die logische Variante, Glasner zu nehmen, weil der ihm sehr ähnlich sei.
Ein kleiner Rose.
Haben wir keine guten Trainer mehr in Deutschland. Ist jetzt sehr interessant so.
Ja, die gehen ja alle nach England, das ist doch klar. Jetzt Österreich rückt jetzt nach. Ne? Das ist also die stimmt, Sprache.
Ne? Ja, weil Österreich jetzt haben wir den Rose, der halt aus Salzburg kommt. Hütter kam ja auch aus dem Österreich und dann Schweiz. Er war ja auch der aktuelle Trainer von Young Boys Sioane, den ich überhaupt nicht aussprechen kann, irgendwas mit S.
Sosho? Mit X am Ende?
Nee, das ist ein Club.
Ja.
Genau. Ich meine den Trainer von Young Boys, der auch im Gespräch war, aber von dem es jetzt hieß, er verlängere, bleibe bei den Young Boys. Dass wir da halt irgendwie die Leute immer rausziehen. Und ich mich dann halt frage, was ist mit deutschen Trainertalenten? Du hast vielleicht schon gesagt, so, wir haben, die gehen nach England. Wagner, der ja in England war, und Farke, der aktuell mit Norwich aus der zweiten englischen Liga aufsteigt. Dann haben wir am Wochenende nicht gewonnen, glaube ich. Hätten gewinnen müssen, dann wären sie aufgestiegen gewesen, haben dann 2-2 gespielt.
Hier, der Huddersfield hat der Dortmunder.
Ja, der Trainer Wagner, übernommen. Oder nicht?
Nee, Wagner ist ja Huddersfield. Der aktuelle Huddersfield-Trainer ist auch aus dem Dortmunder U-Trainerbereich.
Ja. Ich bin jetzt gerade auf dem Jan Sievert, genau, natürlich, Jan Sievert, der darüber gegangen ist, stimmt, ja. Wobei, das sind jetzt alles dann Dortmunder drin. Das sind alle drei, die auch aus dem Dortmundern.
Ja, sind aber auch Deutsche, ne?
Ja, sind auch Deutsche, klar. Ja. Aber das ist dann schon eine interessante Sache, dass wir halt keine aus der zweiten Liga oder sowas keine hochkommen, sondern dass die halt aus Österreich und der Schweiz geholt werden.
Ja, stimmt. Man hat aber auch in der zweiten Liga, wenn ich mal so überlege, durchaus auch so viele Trainer, die schon mal ihre Chancen hatten. Ne? Du hast da so Lou Kai hat jetzt übernommen bei St. Pauli, vorher war da Kauschinski, dann Jens Keller, dann Lieberknecht. Also es sind alles auch Trainer, die schon mal in der ersten Liga waren und vielleicht, wo es da nicht ganz dafür reicht. Die sind jetzt so irgendwie zweite Liga. Friedhelm Funkel ist aufgestiegen jetzt letzte Saison, hat aber vorher auch Zweitligatrainer. Also es ist nicht so, dass da die jungen, neuen Laptop-Trainer überall installiert sind. Sondern das sind dann eher Leute, die vielleicht schon mal eine Chance
haben. Aber hat Deutschland nicht vielleicht ein Trainerproblem? Weil wir ja auch, da kommt relativ wenig nach. Du hast halt, diese Laptop-Trainer haben sich teilweise jetzt doch sehr stark entzaubert in den letzten Jahren, so Tedesco.
Ja.
Auch Nuri oder sowas, die ja gar keine große Rolle mehr spielen, die ja auch in ihrer Station sowas gemacht. Schubert, der in der dritten Liga gelandet ist, sowas. Dass man da halt so ein bisschen von diesem Abkehr, um die eigenen Trainer aus der Jugend zu holen. Es gibt ja auch relativ wenig Spitzentrainer in Deutschland. Du hast halt Nagelsmann, der riesiges Talent ist, der jetzt zu Leipzig geht. Und dahinter wird es ja schon eng, hast du schon gemerkt, als dann Bayern-Trainer gesucht hat. Und wer dann gut ist, hast du vielleicht schon gesagt, die gehen dann eher dem Geld nach. Ein Tuchel, der jetzt in Paris da seine Milliarden verdient, da Meister wird. Oder nach England.
Genau. Da ist dann ja auch, also es spricht ja grundsätzlich schon mal für die Stärke deutscher Trainer, wenn sie Exportschlager sind. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite in der Breite, glaube ich, gibt es nicht so viele Talente, wie man glaube ich, vor ein paar Jahren mal gedacht hätte. So, aber das spiegelt ja im Prinzip auch die Entwicklung der Spieler, weil vielleicht auch die Ausbildung der Trainer in den Akademien ähnlich, sag ich mal, optimierungsbedürftig ist, wie der auch eben auch der Spieler, wo wir auch lange dachten, ey, wir haben diese Akademien, wir sind so aufgestellt, wir pumpen jetzt hier nur noch Weltklasse-Spieler raus. Mhm. Und auf einmal merkt man, England, Frankreich ziehen links und rechts vorbei. Und das, was mir mit Scholl so ein bisschen plump, schwer verdaulich, sag ich mal, gesagt hatte damals, als er noch ZDF-Experte war oder ARD-Experte, das scheint doch was dran zu sein. Und vielleicht gilt das ja eben auch für die Trainer. Müsste man mal jemanden fragen, der gerade aktuell in der Trainerausbildung ist und eine Verbindung zu Bundesliga hätte. Ich weiß es nicht.
Ja, Nico.
Nico, ja, genau. Ja, das mal ran. Nee, aber vielleicht ist das ja tatsächlich so. Und vielleicht ist das aber auch einfach ein Spitzenjob, sag ich mal, der gar nicht so in der Masse durchproduziert werden kann, weil du da vielleicht auch gewisse Talente für brauchst, die du, also wenn man sich schon mal, wenn man sich Unterschiede mal anguckt, auch zwischen den Trainern, also das ist schon ein anspruchsvoller Job.
Ja.
So, und Nagelsmann scheint mir wirklich ein Genie zu sein auf seinem Gebiet. So, der, ne, also der ist offenbar gemacht für diesen Job. So, der scheint mir einfach, was der da leistet in Hoffenheim, ich finde es grandios. Kann man gar nicht genug würdigen. Ich bin sehr gespannt, was der aus Leipzig macht. Also der hängt halt immer, an dem müssen sich alle messen. Aber das ist für mich halt, der ist vom Talent her so Guardiola-Ebene so ein bisschen. Ne? Von der, also ich glaube, dass sich auch die anderen Trainer schwer damit tun, mit Nagelsmann gemessen zu werden.
Ja, aber ist halt schon für auch die Liga so eine interessante Feststellung halt. Ich habe es jetzt einfach mal in den Raum geworfen, dass halt die Trainer aus Österreich jetzt geholt werden.
Ja.
Dass wir jetzt halt zwei, jetzt dann drei, vielleicht sogar vier dann nächstes Jahr, die aus Österreich kommen.
Ja.
Und der Schweiz.
Ist halt so. Ist ja ähnlich wie mit Torhütern.
Sind auch Torhüter, sind auch schon alle Schweizer.
Ja. Hm. Ne? Also Birki, dann denkt, gut, der hier, Hitzel ist, was, Hitzel? Heißt der Hitz? Hitz? Hitz, Marvin Hitz. Der war ja auch Nummer eins. Ne?
Ja, Hitz ist auch
Red Bull hatte auch einen, weiß nicht, war ja nicht auch Schweizer, der Ersatzkeeper, der wieder gewechselt ist dann, oder war der Österreicher? Egal. Wir wollten nochmal zum Spiel kommen. Die Überleitung war ja der neue Wolfsburger Trainer, wo wir bei Trainerwechsel war. Und da gab es ja auch ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, nämlich für Frankfurt und für Wolfsburg. Und ich habe das Spiel in Teilen live gesehen und dann nochmal in der Zusammenfassung. Und da hat sich in der Zusammenfassung dann auch das Bild bestätigt, was ich so ein bisschen in den Teilen hatte, in denen ich es live gesehen hatte. Und welche das sind und ob ich emotional und inhaltlich an Etiennes Eintracht-Monologe heranreichen kann mit diesen Informationen, die ich habe, das erfahrt ihr nach der Werbung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute, ihr seht es, ein bisschen in ausgedünnter Runde, aber das kann ja auch ganz gemütlich sein. Nur wir, ihr und wir zusammen. Ne? Ist ja auch nicht so voll dann hier.
Romantisch mit euch.
Ja, absolut, definitiv, sehr romantisch. Wir waren gerade dabei, über die Romanze der Saison zu sprechen, namens Eintracht Frankfurt. Inwiefern das ein Happy End gibt am Ende, weiß man nicht, aber es sind auf jeden Fall noch einige mögliche Happy Ends im Rennen. Europa League und auch Champions League Qualifikation. Jetzt ging es gegen den VfL Wolfsburg, die ihrerseits den Europa League Platz mindestens als blumigen Abschluss der Saison ansteuern. Und ich habe es ja eben vor der Werbung schon gesagt, ich habe live ein wenig geschaut und auch die Zusammenfassung noch. Und mein Fazit ist, dass die Frankfurter doch sehr müde waren. Diese Doppelbelastung und vor allen Dingen auch dieses Stemmen und diese emotionale Ausnahmesituation, die man im Spiel gegen Lissabon hatte, wo man wirklich viel reingeschmissen hat, viel verbrannt hat. Und dann wieder in den Liga-Alltag reinzugehen und quasi dieselbe Hochgefühl wie im Lissabon-Spiel nochmal wieder zu erzeugen. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist für jede Mannschaft. Dazu diese körperliche Müdigkeit, denn man ist erneut gegen Lissabon an seine Grenzen gegangen, genauso wie im Hinspiel, als man mit 10 Mann sich dagegen gestemmt hat. Und das hast du gemerkt im Spiel gegen Wolfsburg. Wolfsburg war in meinen Augen die bessere Mannschaft, hatte die klareren Chancen. Man hatte 2 Alu-Treffer, dann noch eine andere sehr, sehr große Chance. Und trotzdem ist Frankfurt in Führung gegangen, irgendwie 10 Minuten vor Schluss. Was überraschend war. Und da habe ich schon gedacht, okay, wenn Frankfurt dieses Spiel gewinnt, dann ist auch Champions League nicht mehr zu nehmen. So, weil wenn du selbst in so einer Situation, wo du müde bist, wo du dann gegen eine starke Wolfsburger Mannschaft spielen musst, wenn du selbst so ein Spiel noch irgendwie gewinnst, so, come on, dann
wären doch dann 4 Punkte gewesen, glaube ich, auf Gladbach.
Ja, es wären dann auf jeden Fall 4 Punkte gewesen, jetzt sind 2, plus das bessere Torverhältnis, so. Und dann ist aber noch in der 90. Minute der, man muss es sagen, verdiente Ausgleich gefallen durch Brooks. Mhm. Es ist aus Frankfurter Sicht natürlich ärgerlich, weil wenn du in der 90. so ein Tor kassierst, in so einer Situation, klar ist es ärgerlich, aber ich glaube vom Spielverlauf her, wenn man mal den Zeitpunkt der Tore, wann sie gefallen sind, mal ein bisschen überliest, ist es ein glücklicher Punkt eher für Frankfurt. Wolfsburg war die bessere Mannschaft. Zwar ein wichtiger Punkt auch, aber zwei Punkte mehr wären natürlich besser gewesen.
Es gibt auch dann jetzt, wenn du das diese Müdungserscheinung, die du auch schon gegen Augsburg hattest und auch schon im ersten Benfica-Spiel, leichte Anzeichen, dass wir das große Happy End vielleicht doch nicht erleben.
Das Problem ist, wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt, hat man am Ende keine Braut. Und das könnte auch eine Gefahr sein für Frankfurt, weil du hast jetzt mit Chelsea noch mal eine andere Hausnummer. Ne? Hm. Es ist aber Halbfinale. Es ist alles drin für Frankfurt. Auch Chelsea hat sich auch gegen Prag schwer getan.
Chelsea ist diese Saison nicht unantastbar.
Nee, ist nicht unantastbar, aber es ist natürlich der deutlich größere Name. Ich gebe Frankfurt alle Chancen, aber es wird ein Kraftakt werden auch wieder. So, ne? Und man hat jetzt auch den 33. Spieltag für Frankfurt verlegt, was ich großartig finde. Zur Information, die beiden letzten Spieltage sind seit jeher synchronisiert, die sind alle 15.30 Uhr, um etwaige Wettbewerbsverzerrungen auszuschließen, weil es könnte ja eine Situation geben, du weißt, okay, ich muss jetzt nur noch einen Punkt holen, weil mein Konkurrent auch nur unentschieden gespielt hat. Ist eine andere Situation, als wenn du sagst, ich muss das Spiel gewinnen. Ne? Deswegen sind die alle um 15.30 Uhr. Frankfurt bekommt jetzt eine Ausnahmegenehmigung für das Mainz-Spiel, weil man eben diese London-Spiele hat. Was ich grundsätzlich, wie gesagt, gut finde, ist aber natürlich, Frankfurt ist ja noch drin. Also es könnte genau dazu kommen, ja, dass man sieht, okay, wir haben das bessere Torverhältnis. Wenn wir jetzt unentschieden spielen, drei Punkte vor Gladbach sind oder theoretisch sogar vor Hoffenheim, würde uns das reichen? Könnte natürlich passieren, aber ich finde es trotzdem gut, also, dass es gemacht wird.
Das könnte halt, wie gesagt, also ich muss gestehen, ich habe von dem Wolfsburg-Spiel wenig gesehen, aber der Blick auf die Tabelle ist halt schon gefährlich mittlerweile, weil Hoffenheim ist bis auf drei Punkte ran an
und hat auch ein gutes Torverhältnis.
Bis fünf Punkte auch nur Leverkusen weg. Bei Hoffenheim sehe ich dann noch so ein bisschen sogar stärker als Konkurrenten an. Die haben jetzt vier Spiele hintereinander gewonnen, sechs Spiele nicht mehr verloren. Die sind schon ordentlich mit drin.
Und ich glaube, viel hängt auch davon ab, ob die Bayern am letzten Spieltag schon Meister sind, wenn sie Meister werden. Oder meinetwegen auch außerhalb jeglicher Reichweite der Dortmunder, was ich eher für den unwahrscheinlicheren Fall halte. Aber wenn die Bayern vor dem letzten Spieltag Meister sind, dann ist das für Frankfurt gut, ähnlich wie es damals für Stuttgart war letzte Saison, als sie durch den Sieg gegen die Bayern, die frühzeitig Meister waren, noch Frankfurt überholt haben, was die Euroleague-Plätze angeht. Und das könnte Frankfurt entgegenkommen.
Ja.
Aber das liegt dann an Dortmund.
Also?
Wenn du am letzten Spieltag gegen Bayern spielst, die gewinnen müssen, um Meister zu werden, dann ist es natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für Frankfurt. Ja.
Aber sie spielen jetzt gegen Hertha nächste Woche. Dann, glaube ich, für mich so ein bisschen das wichtigste Spiel, was jetzt kommt, gegen Bayer Leverkusen auswärts am 32. Da kann sich dann Leverkusen quasi abhängen und sich auch nochmal richtig was machen. Aber es ist dann, glaube ich, müsste dann zwischen den Chelsea-Spielen sein. Auch ein ganz blöder Moment dafür. Dann gegen Mainz die Woche darauf zu Hause. Okay, das verschobene Spiel. Und dann im letzten Spiel dagegen Bayern München.
Ja, also das Leverkusen-Spiel kommt insofern natürlich ein bisschen ungünstig, weil Leverkusen ihrerseits noch die Chance hat, um Europa zu spielen. Wenn du Leverkusen am letzten Spieltag hast oder so, merkst, für die geht's vielleicht um nichts mehr und so weiter. Aber ist halt kein Wunschkonzert. Also Frankfurt hat noch auf jeden Fall echt zwei sehr schwierige Spiele.
Ich will halt auch nicht dabei sein, einfach stell dir vor, das Szenario, sie werden irgendwie in der Liga nur Siebter.
Das halte ich für ausgeschlossen.
Stell dir das mal vor, sie werden in der Liga Siebter. Oder allein, sie werden nur Fünfter, sie holen die Champions League nicht.
Ja.
Kommen ins Europa-League-Finale, verlieren das Europa-League-Finale. Sondern es ist doch so ein Herzschmerz. So keine Champions League nächstes Jahr.
Ja.
Dann willst du doch nicht Eddie begegnen.
Das Ding mit
Das ist das Problem halt.
Das Ding mit Eddie und Frankfurt und meiner Empathie dafür ist, wie soll ich sagen? Ich verstehe das, wenn man so dicht an was Geilem ist, ne?
Nee, das ist ja kein Vorwurf an ihm,
Nein, ach, um Gottes Willen, überhaupt gar keinen Vorwurf zu machen. Ich meine nur, diese emotionale Fallhöhe ist natürlich dann in dem Moment, das ist so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite spielen sie die Saison ihres Lebens, letztes Jahr den DFB-Pokal gewonnen, das muss eigentlich reichen für die nächsten 30 Jahre so, für Fans von Vereinen wie HSV oder Frankfurt oder whatever. Muss so ein Titel erstmal wirklich, muss man sich einteilen. Und wenn man die ganze Saison aber so stark ist und einem dann quasi im Saisonendspurt so ein bisschen, das ist wie HSV 2009, als man auch Halbfinale DFB-Pokal war, Halbfinale Euroleague war, dass man konnte sogar noch Meister werden. Ja, und da ist dann komplett im Saisonendspurt, weil eben auch wegen Dreifachbelastung, wegen vieler Verletzungen und so weiter, komplett durchgereicht worden in allem. Überall rausgeflogen, inklusive Meisterschaft und so weiter. Das tut verdammt weh und kann einen schon mal ziemlich traumatisieren. Auf der anderen Seite kann man auch das Positive sehen. Die Entwicklung dieser Mannschaft ist phänomenal. Und es ist so oder so die Saison,
ja, klar, natürlich.
Seit Uwe Bein und so weiter, die Saison des Lebens für Frankfurt.
Das ist aber die Fallhöhe, die du selber machst. Das ist einfach das Problem. Das Problem ist, der menschliche Geist kann das nicht erfassen.
Ja.
Der menschliche Geist ist dann, sieht dann erstmal das, was letzte Woche war und was noch möglich gewesen wäre. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Also ich bin mittlerweile so wirklich auf dem Trip, oh Scheiße, Nagelsmann is doing it again.
Man muss ja auch mal dran denken, dass eigentlich Nagelsmann, also dieses eine Spiel, Hoffenheim hat gegen Frankfurt gespielt und war die bessere Mannschaft, hat geführt, dann ist einer rausgeflogen, also rote Karte vor Hoffenheim, und er hat Frankfurt innerhalb, also ich glaube, es waren fast zwei Tore in der Nachspielzeit, war so ein bisschen Manchester United damals gegen Bayern, Champions League-Final, hat das Spiel gedreht mit zwei Toren ganz, ganz spät. Lass mal jetzt hier Hoffenheim dieses Spiel, ich weiß, Konjunktiv und alles, ne? Aber eine Minute weniger auf der Zeit, Hoffenheim gewinnt das Spiel, dann hast du jetzt eine ganz andere Konstellation, ne?
Du hast halt wieder bei Hoffenheim, um da jetzt auch dann so sanft überzuleiten, da funktioniert halt momentan alles. Also die haben jetzt gegen Schalke nicht mal ein mega gutes Spiel gemacht. Also war es nicht mal so, dass die komplett dominantes Ballbesitzspiel aufgezogen haben. Die haben sich teilweise sehr weit zurückgezogen, haben dann ohne Stürmer verteidigt, halt wirklich so nach dem Motto, okay, ihr wisst nichts, mit dem Ball anzufangen, haben aber selber auch ihre Konter nicht sauber ausgespielt. Und dann, als sie in Führung gegangen sind, waren sie plötzlich effizient. Ich meine, Hoffenheim war effizient.
Das ist was Neues. Und das ist was
komplett Neues.
Und das ist das, was Hoffenheim gefehlt hat zur absoluten Spitzenmannschaft. Sie sind mit ihren Möglichkeiten sehr schluderig umgegangen. Nicht nur die Chancenverwertung, sondern auch so die generelle Dominanz in dem Spiel, die sie ausgeübt haben.
Auch Defensivfehler. Also es war in alle Mannschaftsbereiche. Also je näher es ans eigene Tor ging, umso mehr Fehler haben sie gemacht. Und je näher es an gegnerische Tor, umso mehr Fehler haben sie gemacht. Aber in den Bereichen dazwischen waren sie halt top, top, top.
Ja.
Und das sind sie halt immer noch. Also jetzt selbst gegen Schalke waren sie halt eigentlich, ist da selten was angebrannt. Als dann Schalke angefangen hat, Chance zu haben, stand es, glaube ich, schon 2-0.
Ja.
Oder 3-0 sogar. Und
ich glaube, es ist zum einen, also offensiv auf jeden Fall Belfodil, der der immer noch auch viel liegen lässt, ja. Das zeigt einfach nur, wie viele Chancen er hat. Aber der sehr, sehr torgefährlich geworden ist. In der Hinrunde war das noch nicht so, dass er so viele Tore gemacht hat. Jetzt ist er unglaublich torgefährlich. Das ist ein großer Faktor. So, dass ein Kramaric zum Beispiel total im Schatten steht momentan. Der trifft auch gut, der Kramaric. Aber gefühlt ist Belfodil eben noch mal einen Kopf größer. Demirbay spielt eine herausragende Saison. Ist, glaube ich, gar nicht so oft in aller Munde, wie er es verdient. Knüpft nahtlos an seine starken Leistungen beim HSV an. Ein Jammer, dass man ihn damals mehrfach in die zweite Liga verliehen hat, weil der HSV damals so stark war, dass man einfach keinen Platz für ihn im Kader finden konnte. Da stellt sich mir die Frage, ob der auch nochmal interessant wird, vielleicht für einen größeren Verein.
Demirbay müsste eigentlich, wenn Sachverstand vorherrscht bei den großen Clubs, müsste der im Sommer für 30, 40, 50 Millionen weg.
Und ich hoffe, dass das passiert. Weil der HSV eigentlich sich immer 10% Klauseln in die Verträge schreiben lässt.
Ja, aber ich weiß halt, kann ja sein, dass der übersehen wird vielleicht, aber der hat unfassbar, auch was die Spielorganisation mittlerweile angeht, also der ist ein Mann, nicht nur für den letzten Pass, was er immer noch super beherrscht, aber der kann auch aus tieferen Zonen was machen. Und dieses Zusammenspiel mit Grilic, der dann noch einen Tick tiefer ist und dann noch mit dem Auge so aufs Defensive eher achtet, das ist halt schon absolut herausragend. Und wenn du halt dir die Werte anguckst, was vorbehaltete Chancen angeht, was Passgenauigkeit angeht, da ist immer Demirbay ganz mit oben dabei, wenn nicht sogar ganz oben so. Ich glaube, was vorbereitete Chance ist, dann nur hinter Kruse. Also das ist halt.
Und das ist ja auch, was der Max vorletzte Woche erzählt hatte, von Kickbase, die ja eben auch versuchen, die Leistung eines Spielers möglichst realistisch abzubilden in ihrer App. Und der auch von sich aus gesagt hat, Demirbay ist ein Spieler, der aufgrund der Daten, die eben haben, hervorsticht, eigentlich fast sogar als der beste Spieler von allen. Auf allen Positionen.
Ich glaube, irgendwie, er hatte sogar gesagt, Kimmich hat, glaube ich, noch mehr Punkte bei Kickbase und das war es dann schon.
Ja. Und wenn man sieht, dass Demirbay spielt nicht bei Bayern München und er ist jetzt auch nicht so torgefährlich, ja, kriegst du natürlich für Tore auch nochmal Punkte so. Und das ist schon beeindruckend. Aber du hast natürlich jetzt nicht mehr so viel große Ziele, ne? Klar, Bayern, Dortmund, da bist du aber gut besetzt, weiß ich nicht. Also selbst Dortmund ist im Mittelfeld eigentlich ganz gut besetzt, ne?
Das wäre halt für Bayern, wäre.
Bayern, glaube ich, ist es eher so eine Rudi-Situation.
Ja, leider schon. Aber dann auf Sicht für Thiago vielleicht.
Das sind aber echt große Fußstapfen.
Ja, das sind große Fußstapfen. Ja. Aber wenn ich einem in der Bundesliga das zutraue, diese Fußstapfen irgendwann auszufüllen, Demirbay, der dann auch mit seinem etwas vertikaleren Stil auch vielleicht besser zu Kovac passt. Mhm. Der wäre halt auch so ein richtig guter Fußballer für Kovac, glaube ich. Wäre interessant. Aber es ist schon ein bisschen so eine Situation. Ich glaube, dass der dann bei Bayern vielleicht verheizt wird. Das stimmt. Also ich würde es ihm nicht wünschen, aber es wäre halt auch aus Bayern-Sicht wäre es ein logischer Transfer ohne so relativ viel Risiko, weil ich glaube, der kostet halt auch keine 80, 90 Millionen, sondern den kriegst du noch für einen halbwegs vernünftigen Preis. Hoffenheim hat ja traditionell gute Kontakte zum FC Bayern und gibt dann auch gerne mal einen Spieler für ein paar Millionchen weniger ab, um jetzt hier Verschwörungstheorien nachzugehen.
Hopp und Hoeneß.
das wäre halt für Bayern ein interessanter Transfer. Aber ich glaube, auch City soll an ihn dran sein. Wäre auch, glaube ich, ein interessanter Fußballer für Guardiola.
Ja, er passt auch einfach da auch ganz gut ins System. Man weiß ja auch nicht, was mit Gündogan wird, der so ein bisschen pokert ne, um einen besseren Vertrag. Oder vielleicht will er auch woanders hin. Über Gerüchte, dass er zu Bayern geht. Wenn du bei Manchester City spielst, kannst du ja eigentlich nur zu Barcelona gehen oder Madrid. Aber ich glaube, Barcelona passt ihm vom Stil besser. Oder du gehst vielleicht noch mal zu den Bayern. Ansonsten, mehr gibt's ja nicht eigentlich, ne? So, innerhalb Englands würde er nicht wechseln. So. Und gut, aber ja, also jedenfalls die Entwicklung dieses Jungen ist überragend und ich kann es ohne Zynismus einfach wirklich nicht erwähnen, dass der Junge mal beim HSV, und es tut mir wirklich leid, Leute, es tut mir wirklich leid, aber der Fakt, dass er beim HSV war und die ihn zweimal in die zweite Liga verliehen haben, in dem ersten Jahr war er schon einer der besten Spieler der zweiten Liga. Anstatt ihn zurückzuholen, verleihen sie ihn nochmal ein Jahr zu einem anderen Verein in der zweiten Liga, wo er wieder irgendwie der beste Spieler ist. Und dann holen sie ihn zurück und vertickern ihn für Kleingeld. Ich kann diese Sünden fressen mich innerlich auf. Ich verstehe es nicht. Ich werde es nicht verstehen. Egal. Genug davon. Es tut mir leid, manchmal breche ich das hier nochmal irgendwie alles wieder hoch.
Frank Arnesen hat ihn damals geholt.
Ja, Frank Arnesen hat nicht nur schlechte Sachen gemacht. Er hatte einfach gar keine Kohle.
Ja, Frank Arnesen hat ihn geholt und hat dann auch auf der Jahreshauptversammlung gab es auch stehenden Applaus für diesen Move. So ein junges Talent von Borussia Dortmund aus der Jugend geholt.
Ja, und
dann
das ist das Absurde. Er wurde gekauft, um sich zu feiern auf der Jahreshauptversammlung. Ja. Und sportlich wurde er nicht eingesetzt. Ich kann, bitte lass mich nicht darüber reden, sonst schreibe ich noch
ein Buch. Er war dann gar nicht mehr da. Er war gar nicht mehr da dann. Ja. Arnesen, als er dann gegangen. Ach, ist egal.
Fürchterlich. Es tut immer noch sehr weh. Okay.
Aber ist auch, in dem Sinne muss man HSV ein bisschen natürlich einen Schutz nehmen, weil er natürlich, und dann Nagelsmann auch diesen Riesensprung gemacht hat. Nagelsmann, natürlich, der Spieler besser macht. Belfodil hast du auch schon genannt.
Ja.
Gibt wieder unzählige Beispiele.
Ohne Frage.
Der ihn nochmal den letzten Schliff verpasst
hat. Ohne Frage. Ich glaube, dass er massiv von Nagelsmann profitiert. Ich glaube auch, dass er bei anderen Trainern eventuell gar nicht so wäre. Weil genau, da ist wieder dieses Genie Nagelsmann, der genau weiß, wie er das Maximum aus Spielern rausholt, wo die Talente liegen, wie er sie entwickelt, wie er sie einsetzt vor allen Dingen auch. Und beim HSV würde halt auch ein Gregoritsch auf den Flügeln spielen, wegen seiner unfassbaren Geschwindigkeit. Alles da gewesen. So. Wolfsburg haben wir ja schon ein bisschen erwähnt, neuer Trainer. Die sind natürlich auch noch bei im Kampf um Europa, haben aber ein schlechtes Torverhältnis und jetzt mit diesem einen Punkt vielleicht ein bisschen zu wenig. Und ja, Labbadia, der lässt die Saison so ein bisschen ausfällen. Ich würd mich für ihn freuen, wenn er Wolfsburg nach Europa führt und dann erhobenen Hauptes geht. Das hätte er sich irgendwie verdient. Mal schauen. Wo geht Labbadia hin am Ende der Saison?
Schalke.
Steht das fest?
Nee, keine Ahnung, aber wäre aber die logische Variante, oder? Wen soll Schalke jetzt noch holen? Gibt es noch irgendjemanden in Österreich, Schweiz, den man hören kann?
Nee, ne?
Nee. Ist ja auch jetzt eigentlich so, nachdem Schalke ja alles jetzt so auf Tradition so ein bisschen umgemünzt hat und da halt auch jetzt an den Schaltzentralen so Leute sitzen. Man weiß halt nicht, was Schneider will. Man kennt ihn nicht, den neuen Mann.
Aber ich glaube, dass Labbadia wird oder einen Job finden. Er wirkt so optimistisch und positiv, dass er direkt weiterarbeitet. Ich glaube, der wird irgendwo
unter. Notfalls geht er nach China. Das ist ja auch im Gespräch gewesen.
Ja. Gut, dann.
Also ich glaube schon, dass er einen Job findet,
Ja, ich glaube auch.
Also wird runterkommen.
Die Labbadia-Aktie ist in einem All-Time-High, so ungefähr. Gut. Wollen wir deiner Top-Folgen und Top 2 jetzt nachziehen, das ist nämlich der nächste Trainerwechsel.
Ja, ich habe die Trainerwechsel alle am Anfang gemacht, du hast ja alles im Zeichen der Trainerwechsel.
Ja, finde ich ganz gut. Pal Dardai, der ewige Herr Tana, geht und Berlin steht auf einmal ohne seine zentrale Figur des Mittelmaßes da. Das meine ich auch nicht despektierlich. Ich bin ein großer Fan von Pal Dardai, weil ich so diese ruhige Art irgendwie total mag. Er ist mir total sympathisch. Aber er steht eben auch so ein bisschen für diese Farblosigkeit der Hertha. Mhm. Wie gesagt, als man kann es ja auch positiv sehen, denn er hält die Hertha seit Jahren in der Liga, aber die Ansprüche sind natürlich gewachsen. Man möchte nicht nur Platz 10 oder 11 oder so, man möchte auch mal, glaube ich, ein bisschen sich weiter nach oben orientieren. Das ist ja auch völlig okay. Das ist ein bisschen wie mit Ikarus. Manche Vereine überschätzen ihr eigenes Potenzial, auch im Verhältnis mit den anderen Vereinen, deren Möglichkeiten. Und in dem Versuch, zur Sonne durchzustarten, dann kann einem auch mal die Flügel schmelzen und man knallt auf den Boden der Realität, die da vielleicht auch heißt Abstiegskampf oder so. Das ist auch eine Sache, die man in Berlin kennt. Aber ich glaube, die Sehnsucht nach mehr Glamour, nach sportlicher Qualität ist so hoch in Berlin, dass letztendlich so ein bisschen dieses langweilige, sag ich mal, graue, was auch Paul Dardai vielleicht verkörpert, diese fehlende Weiterentwicklung der Mannschaft, dass das letztendlich dem auch im Weg ist, diesen Träumen. Und deswegen endet nach der Saison sein Engagement. Damit haben wir schon diverse Trainer. Also wir haben Huub Stevens auf Schalke, wir haben Labbadia, wir haben Nagelsmann in Hoffenheim, wir haben Paul Dardai. Also es gibt schon diverse Stationen, wo feststeht, wahrscheinlich Thomas Toll auch, dass der Trainer dort nicht bleiben wird.
Ich glaube, es gibt dann, ich gucke gerade rüber, es gibt dann, glaube ich, nur noch zwei oder drei Vereine, die länger als ein Jahr ihren Trainer haben. Mhm. Also Fortuna Düsseldorf, Funkel ist noch ein bisschen länger dabei. Sandro Schwarz ist auch erst letzte Saison gekommen. Freiburg natürlich mit dem ewigen Streich. Und das war's dann schon. Mhm. Leipzig neuer Trainer, Dortmund relativ neu. Das ist schon Bäumchen wechselig in der Bundesliga. Ja. Also ist halt auch dann die Frage, wie intelligent das von Hertha jetzt ist. Also ich finde es grundsätzlich sportlich nachvollziehbar, dass man sagt, ey, wir jetzt stehen auf der Stelle. Wir haben seit Jahren dieselben Probleme. Wir haben eine gute Hinrunde, dann haben wir in der Rückrunde Probleme. Das kann ja auch nicht immer nur Zufall sein, wenn du jedes Jahr unter demselben Trainer immer wieder in der Rückrunde einbrichst. Musste da auch irgendwie was in der Trainingssteuerung vielleicht nicht richtig sein und so weiter oder was weiß ich. Preetz hat vor der Saison ganz offensiv gesagt, wir wollen eine fußballerische Weiterentwicklung sehen. Wir wollen junge Talente ranführen. Klar, aber wir wollen auch spielerische Weiterentwicklung sehen. Hat man auch nach dem Beginn der Saison, wo wir hier auch gesessen haben und gesagt haben, wow, was ist das für eine Hertha? Wie spielen die für den Fußball? Ist ja komplett weg gewesen ab Mitte der Hinrunde. Und deswegen ist es sportlich nachvollziehbar. Ist natürlich auch ein bisschen getrieben von diesem Gedanken, diesem Größenwahn, wie du es gerade eigentlich schon ausgeführt hast, dass Berlin halt glaubt, sie wollen mehr und dass sie auch immer versuchen, ihr Publikum zu erweitern und dass natürlich Dardai mit seinem Fußball auch sehr für dieses graue Maus-Image steht, für dieses nicht weltoffene Weltstadt, sondern so dieses sehr alte Dame, so dieses Dörfliche auch. Weiß nicht, ob ich das gut heißen will. Ist aber natürlich dann in dem Sinne schwierig, weil du verlierst die Identifikationsfigur schlechthin, weil Dardai ist ja seit Ewigkeit in diesem Verein, er ist dieser Verein mittlerweile, also du denkst ihn ja quasi, kannst ihn nicht mehr wirklich wegdenken. Und auch Timing her. Wenn natürlich die Hälfte der Liga zur selben Zeit denselben Trainer sucht, dann musst du entweder ein Big Shot sein so oder halt
Labbadia.
Naja, Labbadia kann es sich ja aussuchen so.
Ja, genau. Ja, was auch mal.
Ich meine halt, dass du natürlich die 1A-Lösung dann eher in einem Sommer findest, wo halt nicht so viel los ist vielleicht auf dem Trainermarkt.
Ja.
Frage ist, ob es die Sommer noch gibt, sowas. Aber jetzt im Sommer wird es halt für Hertha schwer. Soll ein Mann aus der Jugend vielleicht kommen? Weiß man nicht genau. Aber es ist jetzt auch nicht so viel mehr los, weil es natürlich die großen Lösungen, Rose, der sich ja aussuchen konnte, hat sich Gladbach ausgesucht.
Ja, so genau. Das ist durchaus berechtigter Einwand. Du musst ja dann auch gucken, ob auf dem Markt was Besseres ist.
Ja.
So, du kannst ja eigentlich, weil Hertha hat jetzt nicht eine akute Notsituation. Anders als vielleicht in Stuttgart. Schalke und so weiter, Hannover, wo du sagst, der Trainerwechsel ist der letzte Strohhalm, der uns noch geblieben ist, hast du die Situation in Berlin eben nicht. Sondern man ist unzufrieden mit der Mittelmäßigkeit. Aber wie gesagt, du kannst auch, wenn es schlecht läuft, die Mittelmäßigkeit eintauschen gegen Abstiegsprobleme. Also es ist ja auch eine Option. Niemand sagt, dass es alles besser wird unter Dardai. So, man kann ja auch schlechter werden, instabiler werden. Vielleicht gibt es jetzt 5 Trainer in den nächsten 3 Jahren in Berlin. Man weiß es ja auch nicht, ne? Oder es funktioniert und sie spielen tatsächlich mal europäisch, was mich freuen würde für Berlin, aber ja.
Ja, ich stehe ja diesem ganzen Versuch, Hertha hip zu machen, stehe ich ja sehr kritisch gegenüber.
Es wirkt so gezwungen.
Ja,
man kann sich nicht selber hip machen.
Ist halt, nur weil ihr in Berlin seid, Hertha ist halt nicht nur, ist halt nicht komplett Berlin. Ja, da ist halt was anderes.
Ja.
So. Weil es so ein schlechtes ist. So.
Nee, überhaupt nicht. Es ist, Hertha hat auch noch Union. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, Union ist eher hip.
Ja, klar.
So, Union ist, hat diesen Charme, so ein bisschen. Mhm. Ich will jetzt nicht HSV St. Pauli oder so Vergleiche ziehen, weil der HSV natürlich total hip ist. Aber Union ist ja so ein bisschen auch das St. Pauli Berlins, wenn du so willst. Ja. Ne? Mit, die Fans bauen das Stadion mit und helfen da und so. Und im, wenn WM ist, stehen da 1000 Sofas und die gucken da Public Viewing im Stadion und so. Und wenn die aufsteigen sollten, ne? Mhm. Hey, wer weiß, vielleicht ist auf einmal Union der hippe Verein, der und die bewegen sich auf Augenhöhe, kann ja auch sein, ne?
Aber Hertha, das stimmt dann schon halt, du kannst halt nicht sagen, wir sind super hip und dann halt diesen altbackenen Fußball spielen. Das ist auch schon dann die andere Seite der Medaille. Wenn du halt das dann sagst, dann musst du halt dann auch sportlich sein. Das ist halt der klassische Faktor halt so im Fußball und das muss man auch mal den Leuten einfach einbläuen. Das ist natürlich als für mich als so Freund von Taktik und sowas und Freund von Spielerischen ist das natürlich leicht gesagt, aber ich denke mir immer so, Leute, das erste im entscheidenden Club, wie du wahrgenommen wirst, ist, wie du Fußball spielst. Mhm. Guck dir Eintracht Frankfurt an. Mhm. Eintracht Frankfurt hat so 0 auf 180 eine Image-Korrektur gemacht.
Yeah.
Einfach weil sie Erfolg haben, aber nicht nur, sondern auch wie sie Fußball spielen.
Ja, und wegen der Fans, muss man auch
sagen. Und wegen der Fans, klar, aber das ist halt, spielt ja alles miteinander. Und wenn die halt nicht so geil Fußball spielen würden, wie sie es jetzt tun, dann wäre halt auch wieder, wären auch die Fans ganz anders wahrgenommen. Ich meine, vor 3 Jahren galten Frankfurt-Fans noch als so problematisch. So, eine problematische Gruppe. Und jetzt ist das halt diese Stimmung plötzlich cool. Es kommt halt darauf an, was du auf dem Platz machst.
Ja.
Das ist halt die Nummer 1 Frage, was machst du auf dem Platz?
Ja, da schließe ich mich dir an. Ne? Und der Rest folgt. Ja. Hab Erfolg und sie werden kommen. So. Schalke haben wir schon so ein bisschen abgefrühstückt vorhin, auch in Kombination mit Hoffenheim.
Mhm. Ja, hat's vergessen.
Wir haben ein Spiel, ich meine, wir haben jetzt noch wenig Zeit, wir sind ja noch gerade bei Hertha, dann lass uns doch auch mal das Berlin-Spiel, Berlin-Spiel gegen Hannover kurz zu Ende frühstücken. Also ist für alle Fans von Berlin, wir haben jetzt auch ein bisschen über Hertha geredet, aber es hat schon einen Grund, weshalb wir nicht so viel über das aktuelle Spiel reden.
Ich hab's nur geguckt.
Also Fußball ist ein Stück weit ja auch Entertainment, ne?
Ja, ich habe mir 90 Minuten das angeguckt. Am Ostersonntag. So, Familie ist unten und du sitzt oben und guckst dir Hertha gegen Hannover an.
Liebe Hertha-Fans, liebe Hannover-Fans, ihr könnt natürlich überhaupt nichts für. Aber man liest ja häufiger, wir reden zu wenig explizit auch über Berlin.
Ja, also es ist jetzt auch natürlich ein bisschen fies.
Ja.
Hertha, fehlen wichtige Spieler. Ja. Skjelbred, der eigentlich gar keine Rolle gespielt hat, auch ist plötzlich wieder wichtig, muss plötzlich wieder Stamm spielen. Also beide Mannschaften kommen irgendwie, Berlin 5 Niederlagen am Stück, Hannover 8 Niederlagen im Stück, dass du da jetzt keinen Zauberfußball erwarten kannst, ist klar. Also muss man auch einschränkend dazu sagen.
Ist ja auch okay.
Aber es ist halt schon sehr. Also Berlin war noch ganz gut, haben sich auch noch Chancen erarbeitet, haben doch teilweise auch wirklich spielerisch was zustande gebracht. Duda, der sehr weit eingerückt ist, auch häufig mit Lecky die Position getauscht hat, der dann geguckt hat, wie komme ich hinter die Abwehr. Hannover hat das aber gut verteidigt. Hannover dann mit gar keiner Offensivstrategie mehr, haben sie völlig aufgegeben. Ist auch vielleicht irgendwo verständlich, aber langer Ball auf Weidand. Tut mir leid, ist halt keine Offensivstrategie, wenn du nicht mal irgendwie eine Strategie hast, wie du den zweiten Ball dir holen willst. Das war halt komplett dann wahnsinnig. Das ist halt unanschaubar eigentlich. Kannst du eigentlich niemanden antun. Das ist halt auch gerade, weil wir in dieser Saison auch verwöhnt sind mit gutem Fußball. Wird ja auch ein bisschen anspruchsvoller einfach. Und
kommt drauf an, was man guckt.
Was man guckt, ja. Wenn man HSV guckt, klar. Also jetzt die spielen ja ab und zu einen guten Stiefel.
Ey, wir spielen heute im DFB-Pokal-Halbfinale. Kann man das vielleicht mal thematisieren? Was soll dieser ganze Zynismus hier? Das ist doch Quatsch. Der HSV spielt den fucking DFB-Pokal-Halbfinale.
Du bist doch selber für deine Scheißstimmung. Du bist doch selber für deine Scheißstimmung hier verantwortlich.
Ja, das ist korrekt. Deswegen ich finde gerade mein inneres Licht und wie es bricht aus mir raus und alle meine Poren transportieren das hier heute hier, ihr Lieben. Ja, HSV spielt im DFB-Pokal-Halbfinale. Ja, da muss man einfach mal hallo.
Spiel des Jahrzehnts.
Spiel des ja ist. Ich verstehe den Hint, ja, weil es natürlich das letzte Halbfinale 2009 gab, vor 10 Jahren.
Beim Pokal kannst du nicht viel dem HSV Negatives sagen. Da haben sie immer gute Leistung gebracht, gegen Nürnberg auch im Viertelfinale.
Ja, ist so. Nee, immer verdient
Paderborn gewonnen. Im Viertelfinale,
Nürnberg so haben sie nicht durchgelackt, nicht keine Elfmeterschießen gehabt oder so. Das war schon völlig in Ordnung. Und ich freue mich sehr auf das Spiel. Es gibt überhaupt nichts zu verlieren. Leipzig ist momentan vielleicht sogar die formstärkste Mannschaft mit Hoffenheim.
Kann man so ein bisschen verbinden mit dem Gladbach-Spiel jetzt. Deswegen ich leider nicht so Riesenhoffnung habe für HSV.
Ja, erzähl mir, warum meine Hoffnung unbegründet ist.
Nicht unbegründet.
Tell me all about it. Aber tell mir das erst nach der Werbung.
Wird's noch länger.
Wir gucken uns, Verzeihung, jetzt ein bisschen genüsslich die Werbung an. Und wir alle sind sehr gespannt darauf, was Tobias Escher gerade gleich mit meinem kleinen, zarten Pflänzchen namens Hoffnung macht. Sein Fuß schwebt. Warum schwebt er über dieser Pflanze? Zertritt er sie oder will er sie gießen? Das werdet ihr gleich erfahren.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live. Tobias Escher, der Stiefel schwebt in der Luft. Blume gießen oder Blume zertreten. Mit der Blume ist die Hoffnung gemeint auf eine.
ja, das ist aber schlimm. Es ist halt der Dritte der Bundesliga, ja, der diese Saison, dieses Jahr, ich glaube seit 12 Spielen sind sie mittlerweile ungeschlagen in der Liga. Dieses Jahr erst ein Spiel verloren gegen den HSV, der sich momentan durch die zweite Bundesliga dümpelt, mit mehr Glück als Verstand den zweiten Platz hält. Ja. So, weil die anderen dahinter bis auf Paderborn ebenfalls nicht gewinnen. Und das Problem für den HSV ist, ich hätte halt noch so, mir so eine 30% Restchance hätte ich noch ge-
30, das ist 30 genommen.
Ja, 20%. 20% doch eigentlich relativ hohe Restchance. Weil wenn du das Pokalspiel gegen Augsburg zum Beispiel, wo sich sehr schwer getan hat, Leipzig, und überhaupt haben sich auch noch zu Beginn der Rückrunde ja sehr schwer getan, wenn der Gegner tief steht, sie nicht das 1-0 machen und sie dann halt diesen Block bespielen müssen. Aber selbst das beherrschen sie mittlerweile sehr viel besser. Selbst das können sie mittlerweile. Selbst da haben sie mittlerweile aus dem Mittelfeld, auch gerade eben durch den wieder genesenen Forsberg-Option, einen Pass hinter die Abwehr zu spielen aus dem Nichts heraus. Und das wird deswegen, stelle ich mir schwierig vor den HSV. Sie müssen halt wirklich gucken, dass sie 0-0 möglichst lange halten.
Ja.
Wenn du 1-0 ist, kannst du, wenn es 1-0 steht für Leipzig, kannst du eigentlich ins Bett gehen. Leipzig hat jetzt seit dem ersten Spieltag, wenn sie 1-0 geführt haben, haben sie immer gewonnen, jedes Spiel. Auch jetzt wieder gegen Gladbach, wo sie noch ein bisschen geschwommen haben in Halbzeit 2, wo dann Gladbach dann nochmal alles nach vorne geworfen hat. Aber selbst da war es eigentlich nie mehr richtig gefährlich.
Ja, aber es ist halt nur DFB-Pokal für Leipzig.
Ja, es kann halt.
Man hat ja gesehen, wie sie in der Euroleague auch, das hat nicht so die Priorität, ne? Und,
Wobei dann mal so DFB-Pokal, Titel holen vielleicht.
Weiß ich nicht, also.
Ich glaube schon, dass sie motiviert sind.
Also, ja, bin ich sicher. Also, es ist halt nicht Champions League, ne?
Für den, auch nicht, ne? Für den HSV ist halt ganz gut vielleicht, dass sie mal nicht das Spiel machen müssen.
Das ist so. Man hat beim HSV gesehen, wenn man sich mal anguckt, wie sie gegen die großen Vereine gespielt haben. Gegen Köln, einen Sieg, einen Unentschieden. Sie haben in Paderborn das DFB-Pokal-Viertelfinale gewonnen. Recht souverän auswärts bei Pauli, als sie noch Spitzenmannschaft waren. Jetzt schwächeln die ein bisschen. Sie haben gut gegen Union, hätten sie eigentlich gewinnen müssen, haben sie in der letzten Minute den Ausgleich kassiert. Also gegen die großen Vereine tun sie sich paradoxerweise leichter. Das liegt aber auch daran, ich gucke ja die Spiele alle, jeder Verein stellt sich ja irgendwie mit 11 Mann hinten rein. Und macht dann irgendwelche destruktiven Aktionen und irgendwelche Konter fahren die dann und so. Oder Standardsituationen, wo der HSV sehr anfällig ist. Aber die tun sich halt sehr schwer damit, so handballartig einen Verein zu bespielen, der sich mit 10 Mann hinten reinstellt. Das machen sie alle gegen den HSV. Und du siehst es ja, Köln ist eigentlich, schwächeln auch hier und da, aber ist eigentlich die Übermannschaft personell. Und die ein Sieg, ein Unentschieden gegen Köln. Und auch die waren beide auch verdient so. Also das war nichts Glückliches dabei. Und die sind natürlich der absolute Underdog gegen Leipzig. So, und das, aber ich will jetzt nicht optimistischer rüberkommen, als ich bin. Ich bin ja eh kein optimistischer Mensch. Wie denn auch? Wie soll das denn auch noch gehen? Aber der HSV muss zumindest diesmal nicht das Spiel machen.
Ja.
Und dann hast du halt Turbo Jatta. Turbo Jatta macht sein Ding heute. So, Pokalfinale angesagt.
Ist Lasogga wieder dabei? Ist
er
wieder
fit? Ich weiß es nicht. Aber er ist auch gegen Leipzig nicht unbedingt der Spieler der Wahl.
Nee, das stimmt.
Also der gehört in die Box und gegen Leipzig wird er nicht so viel Zeit in der Box bekommen. Er kann leider keine Bälle festmachen. Er ist kein Zielspieler. Er ist einzig und allein ein Verwerter, ein Torjäger, der original in die Box gehört oder aufgrund seines Schusses gern auch mal außerhalb der Box in seinem Pferdefuß. Aber also so eine Nummer von wegen, ich stelle die vorne rein, lange, hohe Bälle festmachen, nach links oder rechts auf einer Reihe oder Jatta oder Wong ablegen. Das geht mit Lasogga leider nicht, weil wenn wenn er den Ball kommt, er prallt von der Brust, weil er hat zu viel Muskeln an der Brust und die prallen ab, die Bälle 10 Meter nach vorne. Ist schwierig. Ja, er muss in die Box.
Aber Hand ist wieder da, oder?
Aber Hand wird auch nicht. Ja, Hand hat seine 10 Minuten gekriegt. Ja. Gegen Magdeburg. Aber den erwarte ich auch nicht von Anfang an.
Er nicht in den HSV Nerdtalk einsteigen. Aber Özcan hat mir zuletzt halt auch, hab mich gefragt, warum der so viel Spielzeit bekommt.
Weil er gerade gekauft wurde und das Hand war verletzt und Holtby war gesperrt. Muss man auch mal sehen. Also allein gegen Köln, wer da gefehlt hat, ne?
Ja, ich sag ja gar nicht.
Wong hat gefehlt, Holtby, Hunt, Samperio, Lasogga.
Die also haben wir schon ein paar Optionen. Wong halt als Pressingstürmer ist halt eine gute Option schon mal vorne drin.
Also schnelle Konterstürmer und Wong, Jatta, lass die mal ein paar Konter fahren.
Aber gegen Leipzig kontern ist halt auch, es klingt auf dem Papier halt so geil, aber die haben halt ein Gegenpressing, dass sie halt jeden Konter abwürgen. Haben
wir müssen nicht,
was war jetzt das sechste Gegentor oder was in 2019 oder?
Wir müssen nicht ernsthaft drüber reden, dass der HSV haushoher Underdog ist. Das ist ja völlig klar. Natürlich kannst du rational keine Gründe finden, weshalb der HSV das Spiel heute gewinnt, aber das fucking Pokal ist Halbfinale, ey, come on, let's do
it. Ja, also dieser psychologische Aspekt muss halt wirklich mit 0-0 in die Halbzeitpause gehen und dann.
Noch nie in der Saison so wenig zu verlieren gehabt wie heute.
Das ist ja wieder der Spruch, den ich hasse, ey.
Ja, aber es ist ja so.
Wenn du 6-0 heute verlierst, bist du ja trotzdem. Hast dich wieder live im ARD blamiert.
Hör mal auf mit so einem Scheiß. Lass mich mal in Ruhe jetzt. Ich hab gute
es gibt immer was zu verlieren. Das ist immer, Leute, es gibt immer was zu verlieren.
Ja, es gibt nur was zu verlieren, wenn man zu Hause gegen Mainz 05 spielt.
Dann selbst für Düsseldorf, wo es um nichts mehr geht, ist es halt auch nicht verlieren. Geil, wenn du 1-3 verlierst.
Genau, und vor allem auch ein Spiel, was auch zwischendurch mal anders hätte ausgehen können. Huch. Falke schreibt, wenn HSV gewinnt, fresse ich einen Besen. Den merke ich mir. Falke. Alles klar, klicke ich den mal an hier, Twitch-User, Falke, was hast du da so? Naja, ich lasse dich mal hier im Tab offen, Falke, da komme ich dann nochmal drauf zurück, ne? Genau, wir wollten über Fortuna Düsseldorf gegen Mainz reden, zwei Mannschaften, die tabellarisch jetzt eher so im Niemandsland dümpeln, für die einen ist es ein großer Erfolg, für die anderen ist das so just another year in the Bundesliga. Und 1-3 am Ende und es gab mal auch einen Punkt, ich glaube, beim Stand von 1-1, ne, hat Düsseldorf, war das ein Elfmeter verschossen?
Elfmeter verschossen, ja.
Das war so ein bisschen der Schlüsselmoment, ne?
Da hatten sie auch vorher dann noch gute Chancen gehabt, also da hätten sie sich den Sieg verdient gehabt. Nur Kobakio, den Elfmeter verschossen hat.
Ja. Und das war's, ne?
Ja, aber es ist halt auch so, also es war halt ein wirklich offensives Spielchen, wo du aber auch gemerkt hast, dass beide Trainer ja eigentlich eher für die defensive die Saison bekannt sind. Mhm. Aber man hat gemerkt, dass die würden vielleicht nicht so spielen, wenn sie jetzt nicht gerade aufeinandertreffen würden, mit relativ wenig in der Tabelle geht.
Ja, aber Düsseldorf ist so ein bisschen best of the rest. Mhm. Mit jetzt 9 Punkten Rückstand auf Wolfsburg. Nach oben geht nichts mehr.
Platz 10 ist das Optimum. Mainz ist jetzt damit nicht abgestiegen. Düsseldorf, Hertha, das sind halt die Teams, für die es um nichts mehr geht.
Ja, das meine ich. Freiburg, ja, auch. Ja, für die geht es um gar nichts mehr. Kann ja auch erfrischend sein.
Erfrischend.
Ja? Ne? Also gerade so als Düsseldorf so. Hm. Wie geil ist das denn? Irgendwie hast du da 5 Spieltage vor Schluss oder noch früher, hast du einfach nichts mit dem Abstieg zu tun.
Kann halt auch negativ sein.
Experten haben Düsseldorf schon als Absteiger stigmatisieren wollen. Also ich persönlich könnte sowas nicht machen, aber so, ne? Ist auch immer schön, die Experten zu widerlegen. Ja. Und dann haben wir noch das Spiel SC Freiburg gegen Borussia Dortmund und auch Bayern gegen Bremen, müssen wir auch noch drüber reden. Fangen wir mal mit Freiburg gegen Dortmund an. Oh, so ein schönes 1-0. Das war wie FIFA, wo Leute einfach die Passtaste spammen.
Wie BVB-Hinrunde.
Bisschen wie die BVB-Hinrunde, dieses Tor. Es war wie eine Begegnung mit der Vergangenheit, mit der eigenen in dem Fall. Oh, war das schön. Guckt euch nochmal so diese einfach so papp, 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 papp. Oh, so schön, so schnell, so schön. Und am Ende ist 4-0 vielleicht ein bisschen höher als verdient, vielleicht.
Ja,
aber auf jeden Fall. Also, in jedem Fall sogar, sagt er.
Ja, weil Freiburg nicht schlecht war. Freiburg hat das gut gemacht und Freiburg hat dann auch wirklich diese Passivität des BVBs beinahe bestraft. Mhm. Die hätten eigentlich nach dem 1-0 durchaus Chancen gehabt, es in den Ausgleich zu machen und auch nach dem 2-0 haben die sich nicht aufgegeben. Mhm. Das 4-0 kam halt wirklich erst am Ende zustande, als Freiburg du wirklich gemerkt hast, okay, die haben ein bisschen overpaced in den ersten 60 Minuten und dann halt Konterräume offen geworden sind. Dann hat halt Dortmund als Auto kontern können. War aber jetzt kein so ein Spiel, wo du sagen würdest, das ist so ein 4-0. Wenn das Ding 2-0 ausgeht, wäre es, glaube ich, leistungsgerechter gewesen.
Ja.
Muss man auch Freiburg wieder loben, die halt wieder gegen den Ball gute Arbeit geleistet haben, aber auch dann wirklich vorne ein flexibles Spiel mit einem Niederlechner, der sehr umtriebig war, Waldschmidt, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Das hat mir wieder sehr gut gefallen, was Freiburg auf den Platz gezaubert hat. Bisschen schade dann fast schon für sie. Aber ja, für den Titelkampf ist es gut.
Ich wollte gerade sagen, also Freiburg wird auch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Von daher kann man das auch mal opfern. Im Idealfall, gut, 14 Tore ist in 4 Spielen jetzt nicht mehr aufzuholen gegen die Bayern. Wäre noch schön, wenn das Torverhältnis auch noch mal ein bisschen ausgeglichener wäre. So ist das im Prinzip ja auch schon ein Punkt. Ne? Hm. Aber gut, solange es bei einem Punkt bleibt und die Bayern einen Unentschieden spielen, wird es für Dortmund ja auch schon reichen, wenn sie alles gewinnen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. So, ich möchte wirklich eine Schlusskonferenz haben, Bayern gegen Frankfurt, die stark sind, und Dortmund gegen Gladbach. So, da freue ich mich einfach drauf. Und das ist das Letzte, was ich mir noch wünsche, dass jetzt nicht irgendwie die Dortmunder noch irgendwas verkacken und dann sind es vorm letzten Spieltag 4 Punkte. Das wäre ja auch mega lame. Ja,
was natürlich die Schalker-Fans hoffen so ein bisschen ist, dass sie es nächste Woche regeln. Nächste Woche Derby, sogar live im.
Aber alter Schwede, in Schalke brennt der Busch. Also Hüb Stevens hat mal überhaupt nichts bewirkt. Der greift jetzt schon so zu verzweifelten Maßnahmen wie Osterurlaub, Streichen und so weiter. Also wo du vielleicht denkst in der Situation, dass dann ein neuer Trainer die Mannschaft in irgendeiner Form mal irgendwie in Schutz nimmt oder väterlich ist. Vielleicht ist er nach innen so und nach außen nicht. Ich bin kein Psychologe. Hüb Stevens ist natürlich deutlich
ist halt alte Schule.
Erfahrener als ich so. Aber also da ist ja überhaupt nichts passiert. Und ich kann mir vorstellen, in so einer Situation, dass jetzt das schwierig ist für Schalke, einen positiven Vibe zu kriegen und zu sagen, ey, pass auf, in diesem Derby können wir hier die halbe Saison reinwaschen, weil wir genau wissen, dass die Schalke-Fans einen Derby-Sieg sozusagen, so wie bei hier Familienduell mit der letzten Frage, stehen sie alle bisher erzielten Punkte, so ist es für Schalke mit dem Sieg, irgendwie waschen sie alle bisher erduldeten Tiefpunkte rein. Ich glaube, dass das psychologisch für diese Mannschaft schwer ist an dem Punkt, wo sie jetzt sind. Ich glaube vielmehr, dass die Angst davor, eine richtige Schlappe zu kriegen im Derby, höher ist als dieses Hochgefühl, dass man ja mit einem Derby-Sieg einiges wieder gut machen könnte. Weil, lass es mal 1-0 stehen oder 2-0 und so weiter, ey. Da wird die Angst, glaube ich, auch in den Beinen und in den Köpfen der Spieler sich ganz schön manifestieren.
Ja. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass diese Methoden nicht mehr zeitgemäß sind, wahrscheinlich.
Einfach. Ja.
Weil wenn du halt die Augsburger Spieler hörst, wie die über Martin Schmidt reden, dass der halt sehr viel positive tiefe Atmosphäre reingebracht hat, dass sie auch seine positive Ansprache gelobt haben, haben sie relativ deutlich nach dem Spiel gesagt. Und dann hast du einen Stevens auf der anderen Seite, der sehr klassisch ist, als erstes Spieler suspendiert, Urlaubstreich, Journalisten anlegt, die teilweise dann auch fast schon richtig niedermacht, so. Das ist halt da funktioniert auch nicht. Es funktioniert auch momentan nicht auf Schalke. Also es ist ja nicht so, dass die Ergebnisse ihm recht geben. Der einzige Grund, warum die nicht noch weiter unten reinrutschen, ist, weil die anderen noch blöder sind. So.
Exakt. Das ist ihr Glück.
Ich glaube, das ist die schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte.
Vermutlich. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass du dieses Negative immer weiter befütterst und noch eine negative Schippe drauflegst, es ist eh schon alles schlecht.
Ja.
So, und da würde man ja eigentlich denken, okay, ich setze jetzt mal einen Gegenpunkt. Lass mal ein bisschen die Sonne scheinen in diesem Elend. Aber er bringt ja noch mehr Unruhe, noch mehr negative Energie mit rein in der Situation, wo eh alles schlecht ist. Ich sehe nicht, wo das helfen soll. Wenn du noch mehr Druck, noch mehr Negativität oben drauf wachst, wem soll das helfen?
Und die sind ja schon von überall, von den Fans, das war ein absurdes Schauspiel, wie sie da im Heimspiel gegen Hoffenheim dann vor den Fans da standen, die Mannschaft. Wer denen gesagt hat, dass sie da vor den Fans stehen sollen, dann leiden sie die Fans und da steht die Mannschaft 5 Minuten regungslos vor den Fans. Das ist ja dann auch nochmal, geht auch nochmal in den Kopf rein.
Ja.
Können halt, wäre natürlich für, wie du gesagt hast, dann die letzte Möglichkeit, die Saison nochmal reinzuwaschen, wenn jetzt tatsächlich wegen dieser Niederlage Dortmund am Ende nicht Meister werden würde. Könnte man dann nachher erzählen, man hat Dortmund die Meisterschaft geklaut.
Das ist es. Das ist so die einzige Chance, die einzige Motivation, aber auch da denke ich, dass sie bei den Fans größer ist als bei den Spielern.
Ja.
So, weil diese Identifikation oder auch diese Sichtweise auf so ein Derby, die ist halt bei Fans auch nochmal ein bisschen anders als bei den Spielern, je nach Identifikationsgrad einfach. Wie gesagt, ey, da kannst du viel richtig machen, da kannst du aber auch verdammt nochmal viel mehr falsch machen. So. Also ich glaube, wie gesagt, die gehen nicht mit positiven Gefühlen in dieses Derby rein. Ich spüre da nichts Positives. Ich spüre da nicht die Aussage so, ey, komm, wir wollen jetzt hier Dortmund. Also ich hab's noch nicht einmal irgendwo gelesen, so, dass, ey, komm, wir vermiesen Dortmund das jetzt, komm, wir sind jetzt eine Mannschaft und so. Keine Ahnung, ich Ey, sportlich kann das immer passieren, ne? Wer weiß, ey, es ist halt Fußball, so Teebeutel ins Phrasenschwein, aber momentan sehe ich nicht, dass Schalke an dem Punkt ist. Dann haben wir noch die Bayern, die in einem Double-Feature gegen Werder Bremen spielen und das erste dieser beiden Double-Features für sich entschieden haben. Im Gegensatz zu Bremen ist das Spiel auch für die Bayern hier durchaus sehr wichtig gewesen, denn man ist ja noch in zwei Titelrennen. Ich glaube,
Bremen ja auch eigentlich.
Naja, auf Seiten der Bremer ist man sich, glaube ich, einig, dass der Pokal-Halbfinalsieg das wichtigere Erfolgserlebnis wäre, auch wenn man natürlich noch auf, sag ich mal, legitimen Wege außerhalb des DFB-Pokals nach Europa
einziehen. Auf legitimen Wege ist auch geil. Also ne? Illegitime Wege.
Nee, ich meine nur, dass der direkte Weg über die Bundesliga über 34 Spieltage ist so der zack, und der DFB-Pokal ist immer so last minute. Da kannst du nicht in der Saison nachplanen, ob du in einem Pokalfinale jetzt noch gewinnst oder nicht. Das ist in 34 Spieltagen hat es irgendwie, finde ich, eine andere Wertigkeit, vielleicht auch ein Stück weit. Kannst du einkalkulieren, wenn die Bayern im Titelkampfmodus sind, dann musst du eine Niederlage auch mal mit einkalkulieren und sie ist ja relativ knapp ausgefallen.
Ja, die haben es auch relativ gut gemacht. Also gerade in der ersten Halbzeit haben sie doch sich sehr weit vorgewagt, haben auch die Münchner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. So ein bisschen wie Liverpool, auch den Gegner wirklich, die Bayern am eigenen Strafraum festgenagelt. Die haben sich daraus sehr gut lösen können, haben dann Thiago und Martinez sehr weit zurückgezogen, aber haben eben dadurch keine Torgefahr entfacht, weil halt mit Thiago und Martinez und den beiden Außenverteidigern waren hinten 6 Mann, bis sie dann erstmal wieder vorne sind. Selbst wenn du das Pressing umspielst, das dauert ein bisschen. Das hat dann Werder sehr, sehr gut gemacht. Casus Knactus war dann die rote Karte gegen Veljkovic. Selten blöd. Ist auch dann eine Frage, wieso er überhaupt auf dem Platz stand, weil er vorher schon nicht keine gute Leistung gezeigt hat und auch vorher schon, also war akut gelb-rot gefährdet und das war dann auch gelb-rot vollkommen okay. Und danach war es halt dann Handball.
Ja.
Und Süle mit dem Wurf aus dem Rückraum, wie man im Handball so schön sagen würde, der dann aus 30 Metern das Ding reinknallert.
Ja, 30 waren es, glaube ich, nicht.
Ja, 25. Aber zeigt,
abgefälscht,
ja. Ja, aber zeigt halt auch, wie gut das die Bayern dann gemacht haben, halt auch dann wirklich den Gegner nach hinten gedrückt und dann sich auch getraut, mit den Außenverteidigern so weit hochzuschieben, dass die in eine Schussposition kommen.
Ja.
Und das hat dann sich dann ausgezahlt. Macht aber dann, ist halt so ein Spiel, wo alle mitleben können, so. Für die Bayern nichts Negatives passiert, 3 Punkte geholt. Werder Bremen kann so ein Hoffnung schöpfen für morgen, weil das war jetzt nicht so, dass sie komplett chancenlos waren. Müssten halt mal gucken, dass sie selber noch ein bisschen mehr Chancen erarbeiten. Das hat jetzt völlig gefehlt in diesem Spiel, haben sich auch nicht weit vorgetraut. Da müssen sie gucken, oder das jetzt auf 0-0 gehen im Pokal und dann hoffen, dass die Bayern nervös werden. Aber es zeigt halt, okay, eine Restchance ist da. So ein bisschen Hoffnung kannst du noch haben.
Auch wenn, also diese Saison finde ich das völlig legitim, dass du gegen die Bayern jede Form von Chancen hast. Gerade wenn du eine Mannschaft aus dem oberen Drittel bist. Und Bremen hat eine verdammt starke Mannschaft und spielt eine sehr gute Saison. Also warum sollen die keine Hoffnung haben? Man spielt zu Hause.
Die Bayern, vielleicht, wir sind zu kritisch noch wegen der Hinrunde für die Bayern. Die spielen halt momentan schon wirklich gut.
Ja,
also die haben halt wirklich keine Chance zugelassen, haben halt wirklich mittlerweile so eine defensive Stabilität, die sie ja selbst gegen Liverpool halt teilweise hatten, über 60 Minuten, über 120 Minuten zumindest, dann als sie es 0-1 gefangen haben, nicht mehr. Aber die zu knacken ist halt unfassbar schwierig. Und dann auch in so einem Pokalding, wo du halt weißt, wenn wir 1-0 zurücklegen, müssen wir ein bisschen aufwachen, weil es gibt halt nichts, nach 90 Minuten sind wir raus, so es gibt keine Möglichkeit. Da kann es dann schon mal passieren, dass die Bayern, wenn die dann so richtig in Fahrt kommen, richtig Lust haben auf diesen Pokaltitel, gerade nach letztes Jahr Frankfurt, dass du dann unter die Räder kommst. Also ich würde mir ja sehr als Fansicht würde ich mir so ein HSV gegen Werder-Finale wünschen. Einfach, das wäre halt 10 Jahre nach dem Vierfreude, das wäre einfach zu schön eigentlich. Aber ich glaube halt, dass es Leipzig gegen Bayern wird. Ich sehe halt nicht wie beide Teams. Die beiden Teams müssen sich eigentlich selber besiegen. Und das tun sie aktuell nicht.
Ja, es ist natürlich jetzt tatsächlich bei dieser Halbfinalkonstellation relativ einfach, auf was man sein Geld setzen würde. Aber ey, ist der Pokal. Die Bayern haben sich auch gegen Heidenheim verdammt schwer getan. Da wären sie auch fast rausgeflogen. Kann immer was passieren. Lass es mal eine rote Karte sein für die Bayern. Lass die mal aus irgendeinem Grund eine dumme rote Karte kriegen, so wie Frankfurt gegen Lissabon. So einmal.
Wie Bayern gegen Heidenheim.
Oder ja, gegen Heidenheim auch, klar. Aber ich meine nur so auch eine Aktion einfach, die mega dumm ist. Und dann kann halt alles passieren. Die Bremen haben auch Dortmund rausgekegelt. Also entschieden ist da noch gar nichts. Das Spiel muss erst gespielt werden. Sowohl Leipzig muss mal erst hier noch nach Hamburg in den Norden kommen. Hier im Norden herrschen andere Gesetze. Winter is coming and the North remembers. Und auch in Bremen ist ja auch noch ein bisschen Norden, also halb Norden, ne? Und die Halbnordlichter aus Bremen müssen, da musst du auch erstmal bestehen. Warum nicht Nordderby im Finale? Why not, oder?
Was würdest du machen, wenn, also was würde der HSV denn eigentlich machen, wenn sie nicht aufsteigen, aber den DFB-Pokal gewinnen? Das wäre das absurdeste Szenario, oder?
Das wäre ein sehr absurdes Szenario. Ich weiß auch nicht, wie ich dann empfinden wollen würde.
Dann müssten sie Europa League spielen aus der zweiten Liga raus.
Ja, wenn sie die Lizenz kriegen, weil es gibt ja die Situation, dass Klaus-Michael Kühne einen Darlehen an den HSV gegeben hat, 12,5 Millionen.
Ach, stimmt, das gibt's ja auch. Stimmt, ja.
Nur zahlbar, wenn der HSV europäisch spielt. Mhm. So, das heißt, wenn die jetzt den DFB-Pokal gewinnen, kann das sein, dass die sich durch sportlichen Erfolg in die Insolvenz schießen. Das wird so nicht kommen. Ich glaube nicht, dass Kühne,
Kühne wäre dann
auf sein Geld beharrt und dann in die Geschichte da eingeht als der Kaputtmacher des Vereins, so ungefähr. Das glaube ich nicht, aber es ist schon eine absurde Situation einfach. Das wird wahrscheinlich alles so nicht passieren, aber wenn es so passieren sollte, allein die Situation, da hast du einen DFB-Pokal, also dann wird das ja gefeiert, aber gleichzeitig bist du nicht aufgestiegen und deswegen ist es, also die Situation wäre mega ambivalent, ich wüsste gar nicht, wie ich da rangehen sollte.
Wie ist die Relegation gelegt? Ich glaube vor dem Pokalfinale, oder? Oder danach?
Das weiß ich nicht. Ich will mich damit, oh Gott, allein das Wort Relegation führt bei mir zu Achselschweißentwicklung. Ich will dieses Jahr nicht schwer Relegation spielen.
Das wäre auch dann sehr, sehr witzig, wenn du dann die Relegation vergeigst und dann danach noch am Pokalfinale ran musst.
Das ist mega witzig. Das ist
super, das ist witzig, oder?
Ja, das ist super lustig.
Wäre tatsächlich danach das Pokalfinale.
Komisch.
Ich finde das witzig.
Ja, ich bin auch sicher, wie erfreulich.
Nein, aber wir reden über so viel Theoretisches. Ich glaube, rein praktisch werden wir dann an Bayern gegen Leipzig-Finale sehen.
Ja, also Bayern. Ist ja, und ganz ehrlich, wenn das so kommen sollte, ja, und das ist ein bisschen blasphemisch, jetzt über ein Finale mit Teilnahme Leipzigs zu reden, wenn heute mein Verein gegen Leipzig spielt. Aber nehmen wir mal nur just for the sake of the argument, lass uns mal sagen, das passiert, dann sehe ich noch lange nicht, dass Bayern da den Titel holt, weil Leipzig gerade verdammt gut drauf ist, weil die gegen eine Mannschaft spielen, die ihnen vielleicht auch ganz liegt, weil sie nämlich das Spiel nicht machen müssen und dann haben sie auch mal eine Situation, dass sie so einen Spieler wie Werner auch mal in Kontersituationen bringen. Und dass er mal Platz hat. Vielleicht mal ein Laufduell gegen mal so ein Hummels oder so. Ey, das wäre auf jeden Fall sportlich ein Duell auf Augenhöhe. Und Leipzig habe ich absolut auf dem Zettel.
Könnte auch dann Rangnick noch mal zum Ende seiner Trainerkarriere. Ich weiß nicht, ob das der Ende seiner Trainerkarriere ist, aber er geht dann wieder als Sportdirektor zurück nach der Saison. Letztes Spiel dann gegen Bayern. Also es ist schon, da sind schöne Geschichten drin. Also es gibt eigentlich kaum Konstellationen, auf die ich mich nicht freuen würde im Finale. Bayern gegen HSV wäre, glaube ich, so ein bisschen, der auch geil, das wäre dann, glaube ich, zu einfach. Nee, der HSV ist ein Zweitligist, da müssen wir nicht drum rumreden.
Ja, und? Aber wenn Jatta sein Toro einschaltet, dann will ich mal sehen, wie der Süle mag ja schnell sein. Aber hast du mal Jatta gesehen?
Ja.
Hallo?
Müsste nur noch den Ball dann annehmen können.
Der Süle weiß überhaupt nicht, was ein Jatta ist. So, das ist das. Es gibt also Gepard, Jatta, Pferd. Das ist so die Geschwindigkeitsreihenfolge.
Achso, also ja, ich hatte gerade gedacht, Pferd? Ist das so schnell?
Den Rennpferd, whatever.
Ja, man
sagt ja Pferdestärke.
Ich dachte, du machst von wenig nach schnell. Du machst
ich fange bei dem Superlativ Jatta an.
Ich hab gedacht, du machst Gepard, Jatta, Rakete oder sowas.
Ja,
wo ist Gepard, Jatta.
Ja, aber eine Rakete ist von Menschen konstruiertes technisches Bauteil und Gepard ist einfach ein biologisches Wesen.
Ja, aber man fängt ja nicht mit dem Superlativ an.
Ja, geht nach dem.
Oder antiklimatisch.
Ich wollte jetzt nicht übertreiben, deswegen habe ich Jatta hinter den Gepard gesetzt. Wenn ich ihn vor den Gepard gesetzt hätte, hätte jeder gesagt, ja, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass der Gepard viel schneller ist. Ja, jeder weiß, wie schnell ein Gepard ist, aber nicht jeder weiß, wie schnell ein Pferd ist. So, weil der Gepard das viel häufig genutztere Tier ist.
Ein Pferd hat 4 Pferdestärken. Ein gutes Pferd.
Ja, es kommt drauf an. Es gibt einen Haflinger und es gibt einen Araber und es gibt so viele verschiedene Pferderassen, dass du es gar nicht auf einen Nenner bringen kannst. Ich meinte aber so ein Superrennpferd.
Und es gibt nur eine Gepardenrasse?
Den
Super Geparden.
Es gibt einen Geparden, Mann. Es gibt einen Geparden und es gibt viele Pferde, weil die auch hier vom Menschen gezüchtet werden, je nachdem, welche Aufgaben sie zu erledigen haben. Wohingegen der Gepard in seiner Ursprungsform durch die Natur Strom hat.
egal. Was ich sagen will ist, der Süle hat keine Ahnung, wie schnell der Jatta ist. Der denkt vielleicht, oder der Ball ist ja, da gehe ich jetzt. Und dann kommt fucking Jatta um die Ecke. Und dann stibitzt er den Ball und der Jatta braucht zugegebenermaßen viele Chancen für den Tor. Aber ey, whatever, das ist vielleicht mal der eine Tag, wo er ihn reinjattert. Und dann knallt das da im Gebälk und dann hast du nochmal einen Pokalsieger aus der Hansestadt, mein Freund. Und dann gehe ich da zum, so. Die Sendung ist gleich vorbei. Haben wir noch irgendwas Ernsthaftes, was wir klären müssen? Nee, ne? Nö,
wir haben wirklich alles geklärt, was man...
Wir haben ja auch so Doppelton hier irgendwie. Aber ist auch nicht schlecht.
So, glaube ich, der...
Können wir uns doppelt hören. Hat ja auch...
Hinweis der Regie, die uns leise hier raushaben wollen.
Ja, oder es ist so ein leises Rausgemobbe. Am besten ist immer, wenn die den Ton anmachen und dann lästern die in der Regie über uns oder äffen einen nach oder so.
Das stimmt nicht.
Und denken, die hören einen nicht. Und dann
nein!
Ist man total verunsichert. Oder
Fabian Krane war nur gerade hier und hat die neue Folge Almost Playly mitgebracht.
Ah, ja, ja. Was, Paul, was machen wir denn jetzt im Anschluss?
Almost Playly.
Die neue Folge, was wird gespielt?
Chamäleon.
Ein starkes Spiel.
Ist aber nicht so stark wie ein Gepard, der Chamäleon.
Wenn du ein Chamäleon gepaart hättest, hättest du nicht nur das schnellste Tier der Welt, sondern auch eins, was du nicht sehen würdest. Das wäre richtig angsteinflößend. Auf der Skala mögliche angsteinflößender Tiere ist das Gepard-Chamäleon unschlagbar. Superlativ der angsteinflößenden Tiere. Nenn mir eins, was schlimmer ist.
Es wäre noch grässiger, wäre ein Chamäleon-Gepaard. Nee, also wenn du ein Chamäleon hättest, das auch noch so dieses Echsenhafte hat, so riesengroß wie so ein Krokodil, ist ja auch noch vom Aussehen einfach viel grässlicher als ein Gepard. Mhm. Und dann einfach das Ding super schnell laufen würde.
Also ich finde ehrlich gesagt, dass das sehr dicht an meiner Idee ist.
Ich hab's
und hab ein bisschen das Gefühl, du drückst dich darum, jetzt noch was zu finden, weil du weißt, der ist vorbei. Genau wie die Sendung, die ist nämlich jetzt auch vorbei. Lieben Dank fürs Zusehen, dass der Bundesliga heute in einer Zweierkette, in einer abgespeckteren Version jetzt viel Spaß mit Almost Playly, schon den Namen, Chamäleon. Genau. Und natürlich auch wieder einschalten bei Bundesliga International am
Morgen, Mittwoch, 10 Uhr.
Geile Scheiße.
Und nächste Woche wieder Montag, ganz normal mit Nico alle. Wieder und
Etienne.
Gast.
Und Gast.
Ja, schaltet ein.
Geil. Tschüss. HSV.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.